Bonjour, moin moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 23. Juli 2024. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon Lactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mir gegenüber sitzt heute virtuell eure Kollegin und Redakteurin
Anna Bruder. Bonjour auch von meiner Seite.
Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, und wir reden natürlich nicht viel Französisch. Ich weiß nicht, wie viel Französisch kannst du?
Ich hatte das in der Schule, ich habe es dann in der 12. Klasse, also kurz vor Schluss, abgewählt. Aber ich habe mir jetzt so ein Bubble-Abo tatsächlich geholt, um für Nizza aber ehrlich gesagt eher das nochmal aufzufrischen. Ist bisher noch nicht so viel passiert, aber ich arbeite dran.
Ja, mein Französisch ist ganz rudimentär. Ich habe es, ich weiß gar nicht wie lange, 1,5 Jahre oder so in der Schule gehabt. Es ist nichts hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, wie viel ich auffrischen werde in den nächsten 2 Wochen. Apropos Nizza, hast du am Sonntag Fernsehen geschaut?
Nee, absolut gar nicht. Ich habe ein Wochenende hinter mir, was mit Triathlon nichts zu tun hatte, bis extrem wenig. Ja, auch mal ganz angenehm, aber ich habe kein Fernsehen geschaut. Nur ein kleines Reel von Pogacar, wie er im Zeitfahren die Berge lang gefahren ist.
Ja, ich habe es tatsächlich geschaut. Das war ehrlich gesagt das Erste, was ich live gesehen habe von der diesjährigen Tour de France und eben auch das Letzte. Es ging ja im Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza und ich kenne ja Nizza von Ironman 70.3 WM und letztes Jahr von der Männer WM. Und ich muss sagen, was die Tour da auffährt, ist nochmal ein paar Potenzen höher als das, was wir vom Triathlon kennen.
Also die Franzosen, kann ich mir vorstellen.
Ja, die Franzosen feiern die Tour und der Ironman ist da ja so eine kleine Randerscheinung. Das haben wir schon, als wir letztes Jahr zur WM da waren, gemerkt. Es ging immer um Ironman, aber eben auch um die Tour de France und um den Rugby World Cup. Also das war so krass. Wir kennen ja, du wirst es demnächst kennenlernen, die ganzen Locations da auf und ab gegangen, gelatscht, gelaufen, geradelt. Und auch am Wettkampftag natürlich mit Zuschauern, aber was da bei der Tour de France los war, da sieht man einfach, was dieses Sportevent an Stellenwert hat in Frankreich. Ja. Das war einfach mal oberkrass.
Ja, also auch für die Einwohner vor Ort ja auch eine coole Sache, dass es eben mal nicht in Paris das Ende der Tour de France ist, sondern eben in der eigenen Stadt.
Ja,
das muss genutzt werden.
Die Leute vor Ort haben das auf jeden Fall kräftig gefeiert. Ich weiß auch von vielen, die da waren. Und man weiß ja auch, da ist Radsport auch zu Hause, da unten an der Côte d'Azur. Die Experten waren sich, zumindest was ich so mitbekommen habe, relativ einig, dass das Tourfinale doch nach Paris gehört. Das ist vielleicht so wie, wo gehört die Ironman-Weltmeisterschaft hin?
Naja, gut, bei der Tour de France, da wird es jetzt nicht mehr so häufig oder eigentlich gar nicht mehr vorkommen, dass es nicht in Paris endet.
Nein, denn Olympische Spiele sind nicht so oft in Paris, sie waren schon mal da, aber jetzt geht es los, am Freitag ist die große Eröffnungsfeier und am Dienstag und Mittwoch wird es zum 7. Mal die Einzelentscheidungen im Triathlon geben. Da reden wir natürlich drüber, über die Olympischen Spiele in Paris. Jetzt nehmen wir hier heute mal früh auf, weil ich heute schon losfahre. In 7 Tagen von jetzt sollte ein Triathlon stattfinden, sollten die Männer so langsam aus der Seine kommen, wenn denn alles glatt läuft und es weiterhin nicht regnet in Paris und die Strömungsgeschwindigkeit der Seine weiter abnimmt.
Ja, das ansonsten ist, glaub ich, sind sie vielleicht schon seit 10 Minuten draußen, wenn die Fließgeschwindigkeit so bleibt.
Genau, die Frage ist nur, wo draußen? was sicher ist, es wird am Dienstag und Mittwoch keinen Duathlon geben. Denn der Plan ist, wenn es am Dienstag und Mittwoch nicht schwimmbar ist, dann wird es verschoben auf Donnerstag und Freitag. Und wenn es dann weiterhin nicht schwimmbar ist, wird es einen Duathlon geben. Und das möchte, glaube ich, niemand.
Das wäre extrem bitter, kann ich mir auch nicht vorstellen, beim besten Willen. Ja, aber Sicherheit geht vor. Und das bleibt einfach nur zu hoffen, dass sie das hinkriegen oder dass die Seine das hinkriegt und ein bisschen langsamer macht.
Ja, das hoffen wir alle. Das betrifft ja nicht nur uns Triathleten, sondern auch die Freiwasserschwimmer. Die haben inzwischen auch offiziell das alles verkündet, wie es da ablaufen sollte, wenn es nicht so funktionieren könnte in der Seine. Ich meine, die haben ja das Problem noch viel, viel häufiger. Die schwimmen viele, viele Runden und wenn die immer wieder gegen eine starke Strömung kämpfen müssen, dann wird aus so einem 2-Stunden-Rennen schnell mal ein 3-Stunden-Rennen.
Ja.
Das will auch niemand. Von daher gibt es eine Verschiebung dort auf die Regattastrecke der Ruderer und Kanuten, also der Flachwasserkanuten, nicht der Wildwasserkanuten. Dann könnte man auch in der Seine bleiben. Und zwar so, dass es eingebunden ist in die Wettkampftage der Paddler bzw. Ruderer, in dem Fall der Paddler, die Ruderer sind schon durch. Und ja, da gäbe es also eine andere Location, das bietet sich beim Triathlon nicht an, weil dann einfach ganz andere Maßnahmen noch in Streckensperrungen und so weiter stattfinden müssten. Und das ist das, was wir im Vorfeld auch hören da. Das Thema Security ist enorm groß und es wird sicher auch überall spürbar sein. Und da bin ich sehr gespannt, was das für Auswirkungen auch hat auf die Zugänglichkeit der Triathlon-Strecke und so weiter.
Da bin ich auch gespannt. Ich werde auch in Paris sein, in privater Mission. Also ich habe nächste Woche Urlaub. Habe ich so vorher nicht eingeplant, dass da Olympische Spiele sind. Das ist jetzt mehr oder weniger Zufall. Aber das lasse ich mir nicht entgehen, wenn das quasi vor der Haustür ist. Und ich bin wirklich gespannt, ob es so ist, dass man sich da einfach hinstellen kann oder ob ich die Nacht vor den Rennen durchmachen muss, und um da irgendwie einen Platz zu bekommen und um irgendwas zu sehen.
Ja.
Aber ich glaube, allein die Stimmung da mitzubekommen und so ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool.
Ja, es gab so gut wie keine Tickets im Verkauf für den Triathlon. Es gibt natürlich die Tribüne an Start und Ziel, also auf der Pont Alexandre Trois, die nicht nur für den Triathlon Schauplatz ist, sondern auch eine Rolle spielen wird bei der Eröffnungsfeier schon am Freitagabend. Das Einzelzeitfahren am Samstag, gleich am ersten Wettkampftag. Das sind so ziemlich die ersten Medaillen, die vergeben werden überhaupt bei den Spielen. Das endet auf der Brücke, das startet neben der Brücke, endet auf der Brücke. Und da haben wir auch schon die erste Triathletin am Start. Um 14.30 Uhr beginnt das Einzelzeitfahren der Frauen. Das geht über 33 Kilometer und mit dabei ist Taylor Nipp, die einzige Olympionikin dieses Jahres, die in zwei Sportarten startet. Also man hat natürlich Schwimmer, die in 15 Rennen starten. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber in zwei verschiedenen Sportarten, das ist nur Taylor Nipp vergönnt. Und da werden natürlich die Triathleten hinschauen, da werde ich auch hinschauen, da möchte ich hin. Und ja, da
auch durchaus keine unrealistischen Medaillenchancen.
Ja, genau. Also das ist ja so ein bisschen schwerer durchschaubar als beim Triathlon, weil man ja nicht so eine WM-Serie oder sowas hat mit lauter Einzelzeitfahren und Taylor Nipp sich ja auch im Alltag eigentlich im Triathlon aufhält und nicht die großen Touren mitfährt, wo es dann auch mal Einzelzeitfahren gibt und so. Und von daher ist das ein bisschen Blackbox, aber da schaue ich gerne rein, werde dann auch schon mal das Zielstadion kennenlernen und die Tribünen und die Fotopositionen und so weiter und bin sehr gespannt.
Generalprobe,
ne? Genau. Also wir haben da in dem Stadion dann auch noch das Marathonschwimmen, wenn es denn so stattfindet. Das findet aber nach den Triathlon-Wettkämpfen erst statt. Wir haben ja am Dienstag und Mittwoch nächste Woche die Einzelrennen. Dann am Montag der zweiten Woche, der Schlusswoche der Olympischen Spiele, das Mixed Relay. Und dann ist geplant am Donnerstag und Freitag das Marathonschwimmen. Da wäre dann die Verschiebung um einen Tag auf einen Tag, also die würden dann beide an einem Tag schwimmen, wenn sie verlegen müssten an dem Samstag, an dem Vorschlusstag der Spiele 2024.
Boah, ja, das ist also schon das bleibt natürlich zu hoffen, dass es auch da keine Verschiebungen geben muss. Das ist extrem bitter. Paris hat ja, ich glaube, 1,2 Milliarden Euro oder so in die Hand genommen, um die Seine da bereit zu machen und um alles ready zu machen, wenn es jetzt daran scheitert, wäre natürlich extrem schade, aber warten wir mal ab und hoffen, dass es alles so bleibt. Auf jeden Fall gibt es sehr viele amüsante Videos, wo die Regierung, die Bürgermeisterin und so weiter in die Seine springen im Neoprenanzug, um zu beweisen, dass es alles in Ordnung.
Ja, also eine Badehose habe ich auch dabei, aber ich plane eigentlich nicht, in die Seine zu springen.
Würde ich, glaube ich, auch nicht machen.
Nee, ich habe tatsächlich ein Schwimmdate am Donnerstag schon, in der Villa Molitor. Das ist ein altehrwürdiges, ich weiß gar nicht, was für ein Style oder Stil das ist, Bad, was von einem Hotel umbaut ist. Also nicht so Ballermann-mäßig im Hinterland, sondern richtig klassisch, direkt neben Roland Garros und dem Prinzenpark. Und da habe ich eine Anregung von Speedo bekommen, einmal die Wettkampfanzüge der Topschwimmer zu testen.
Oha.
Also nicht die Originalen, sondern man hat mir da einen bereitgelegt und das werde ich mal ausprobieren. Ich habe momentan leider keine Vergleichszeiten, von daher kann ich nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. Aber fürs Gefühl ist das sicher ganz gut.
Ganz bestimmt.
Ja,
Wir wollen Bilder sehen.
Okay. Ja, ich werde mal bis da nichts mehr essen. Ja, Olympia, was sind deine ersten Olympia-Erinnerungen in deinem Leben?
Das habe ich mich in den vergangenen Tagen häufig gefragt und ich glaube, so tatsächlich bewusst geguckt habe ich das erst 2016. Also so zumindest das, woran ich mich erinnern kann. Da war ich auch hier in Hamburg im Praktikum und habe mir da wirklich jede Sportart reingezogen, die ich zeitlich irgendwie unterbekommen habe. Da war, also aufgrund der Zeitverschiebung war da alles immer so abends. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen und habe dann Olympische Spiele geguckt, egal was, welche Sportart gerade lief. Und vorher, also auch so die Anfänge vom Triathlon, habe ich nicht bewusst wahrgenommen, muss ich gestehen.
Okay.
Von daher muss ich da auf 2016 gehen, also noch nicht so lange her.
Ah, bist du jung. Also meine ersten Erinnerungen sind tatsächlich der Mann mit dem Raketenrucksack, der durchs Kolosseum von L.A. geflogen ist, 1984.
Da war ich tatsächlich noch nicht geboren.
Ja, das waren die Spiele von Michael Groß, von Carl Lewis. Ja, das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Carl Lewis im Sprint und Weitsprung und Michael Groß im Schwimmen. So viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht in Erinnerung. Und den Raketenmann halt. Ne? Die Eröffnungsfeier, Wildwest-Style, Kolosseum, L.A., was ja wieder Schauplatz wird der Olympischen Spiele.
Ja.
2028 dann mit einer etwas anderen Konstellation und wieder mit Triathlon. Wieder mit Triathlon, Einzelrennen, wieder mit Mixed Relay, vielleicht mit einem Eliminator-Format. Ja, und gut, die Triathlon-Geschichte habe ich tatsächlich komplett mitbekommen. Ich war seit 2000 bei allen Sommerspielen dabei, habe alle Olympiasieger gesehen, wenn auch den ersten nur mit viel, viel Glück. Da war ich nämlich selber noch Olympia-Rookie und wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie High-Demand-Events. Ich hatte eine Presseakkreditierung für Triathlon und zwar nur für Triathlon und stand dann beim Triathlon vor verschlossenen Türen, weil ich kein Sonderticket hatte. Das ist nämlich so bei Olympischen Spielen, sind manche Veranstaltungen zulassungsbeschränkt, weil einfach nicht genug Platz da ist für die Presse und Fotografen und das Interesse groß ist. Das sind in der Regel die Öffnungsfeier, die Schlussfeier. Dann ist es eigentlich immer das Basketballfinale der Männer. Es sind die Schwimmfinals und es sind manchmal, je nach Location, die Turnfinals der Frauen. Mhm. Und nur in Sydney war es auch der Triathlon. Das war nämlich die erste Medaillenentscheidung bei den Spielen 2000, am allerersten Wettkampftag, das Rennen der Frauen vor dem Opernhaus. Und auch da gab es eine Pressetribüne und Fotobereiche im Ziel und so. Aber das war alles überschaubar von der Kapazität her. Und ich kam da hin und dann sagten die mir, du kommst hier nicht rein. Da habe ich gesagt, ja, ich habe hier aber eine Akkreditierung für Triathlon. Ja, und wo ist dein HDE-Ticket, also High-Demand-Event? Und das hatte ich nicht. Und dann bin ich tatsächlich zurückgegangen und durch irgendeinen botanischen Garten über irgendwelche Felsen geklettert und habe von diesem Felsen oberhalb der Pressetribüne aus mir das alles angeguckt. Hab's also live gesehen. Ich glaube, das wäre heute und gerade in Paris nicht möglich, dass man irgendwo über irgendwelche Schleichwege an irgendeine Location kommt.
Das glaube ich auch.
Ja, das sind alles Hochsicherheitstrakte. Also ich hätte natürlich auch in Sydney irgendwo an der Strecke stehen können. Das ist ja das Schöne am Triathlon, dass alle teilhaben können und alle hingehen können. Ja, aber so habe ich dann mit Glück das große Desaster gesehen. Australien wollte gleich mit einer Goldmedaille in die Spiele starten, mit Michaeli Jones. Und die wurde dann im Endspurt abgehängt von Brigitte McMahon aus der Schweiz. Wir wissen alle, heute ist sie erfolgreiche Age-Grupperin im Ironman, gewinnt ihre Altersklasse, qualifiziert sich für Hawaii, hat aber in der Zwischenzeit eine blöde Dopinggeschichte gehabt und niemand weiß, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist, 2000. Ne? Also das war die große Sensation, nicht drei Australierinnen sind vorne, sondern zwei Schweizerinnen auf dem Podium mit Magali Messmer und Olympiasiegerin Brigitte McMahon und Michaeli Jones eben als Zweiter dazwischen. Und meine Erinnerung ist vor allen Dingen Joelle Franzmann aus Deutschland, die das Rennen ganz lange angeführt hat, wie sie es oft getan hat. Die war einfach immer wieder verletzt im Laufen und hat das gemacht, was sie tun konnte. Sie hat nämlich ja, für eine gewaltige TV-Präsenz gesorgt, indem sie ganz alleine das ganze Radrennen vorne weggefahren ist, wohlwissend, dass es nicht bis ins Ziel reichen wird mit dieser Führung. Die ist am Ende 21. geworden und Anja Dittmar ist 18. geworden als beste Deutsche damals bei den Frauen. Und bei Anja Dittmar weiß ich vor allen Dingen noch, ich hatte noch Tickets, ich war ja nur akkreditiert für den Triathlon, ich hatte mir noch Tickets gekauft für Kanu, einfach so randommäßig, und habe irgendwelche Kanu-Finals gesehen. Und da hat nämlich ihr Bruder Andreas gewonnen und sie ist dann quasi aus dem Athletenbereich aufgesprungen, hat sich ihre Klamotten vom Leib gerissen bis auf den Badeanzug und ist zu ihrem Bruder hingeschwommen, um mit ihm seinen Olympiasieg zu feiern.
Das ist stark.
Ja, so fing das mal an vor dem Opernhaus von Sydney und dann gab es den zweiten Wettkampftag und das werden Triathlon-Freunde noch wissen. Simon Whitfield aus Kanada überspurtet am Ende Stefan Vucicic, der zwischendurch geführt hatte, unser Glatzkopf. Das waren Bilder, die manchmal etwas verstörend gewirkt haben, dass ein deutscher Glatzkopf mit Deutschlandfahne irgendwo jubelt. Das hatte ein Geschmäckle. Die Geschichte von Stefan Vucicic hatte sowieso so ein kleines Geschmäckle. Der war nämlich damals trainiert von Thomas Springstein, einem klar als Doper, auch als Nachwuchsdoper deklarierten ehemaligen Ost-Leichtathletik-Trainer. Die Geschichte ist ihm immer so ein bisschen angehaftet und Dritter war dann Jan Rihula aus Tschechien und Andreas Rehlert bei einem seiner beiden Olympia-Auftritte 12. So fing das also an. Platz 2, Platz 12, Platz 18 und Platz 21. Da erwarten wir jetzt eigentlich ein bisschen mehr, oder?
Ja, und also ich finde es extrem spannend und gleichzeitig auch so krass, dass die Tagesform eben auch noch mitentscheidet und dass es eben dieser eine Tag ist. Und wenn es nicht läuft an dem Tag, das kann ja immer passieren, wissen wir alle, dann ist es so. Aber ja, so weit wollen wir jetzt noch nicht denken. Wir haben auf jeden Fall gute Chancen, dass es da eine Medaille für Deutschland gibt. Entweder in den Einzelrennen oder in der Mixed Relay oder beides.
Ja, ja.
Was mich aber nochmal interessieren würde, wie war die anfängliche Wahrnehmung so vom Triathlon? Also wie fing das alles an und in der öffentlichen Wahrnehmung hieß es so, oh cool, Triathlon ist jetzt olympisch, oder war es so, ja okay, braucht man jetzt nicht?
Na, es war schon in der Szene eine riesen Vorfreude, die allerdings dadurch getrübt war, dass das IOC gesagt hat, ja, wir machen das. Ich glaube 1994 haben sie entschieden, Triathlon wird olympisch im Jahr 2000. Damals die am schnellsten ins olympische Programm aufgenommene Sportart. Die erste Weltmeisterschaft im Triathlon hat ja erst 1989 stattgefunden, also zumindest auf der Kurzdistanz. Und es war immer klar, der Weltverband steht für die Kurzdistanz und Ironman war der große Feind und außerdem sowieso viel zu lang fürs olympische Programm. Gut, so ein Radrennen, so ein Straßenrennen ist auch lang, aber es war immer klar, es geht nur über die olympische Distanz. Die hieß ursprünglich Kurzdistanz, der Name olympische Distanz kam dann erst mit Olympia rein. Aber das IOC hat gesagt, wir wollen nicht die Diskussion wie bei den Gehern, wo wir hinterher diskutieren, war das nun fair oder nicht. Das heißt, es wird nicht mit Windschattenverbot funktionieren. Das heißt, es wurde eigentlich für Olympia das Windschattenverbot aufgehoben. So wie wir den Triathlon auf der Kurzdistanz inzwischen kennen. Und es gab viel, viel Kritik, auch zum Beispiel durch Roland Knoll, der später Bundestrainer wurde und Vater einer Olympiateilnehmerin ist. Seine Olympiateilnahme damals hat nicht funktioniert. Da hat er sich auch ziemlich gestritten mit dem Verband über die Nominierungskriterien. Er war einfach auch immer einer, der seine eigene Meinung hatte und die auch geäußert hat. Und ja, nominiert wurden am Ende Stefan Vucicic und Andreas Rehlert. Ich glaube, Lothar Leder war auch noch mit im Rennen, hat sogar geklagt, erfolglos, wenn ich mich recht erinnere. Es gab also viele Querelen damals, vor allen Dingen auch um das Thema Aufhebung des Windschattenverbots, was heute kein Thema mehr ist, aber was viele damals so für, ja, viele haben geglaubt, daran geht der Triathlon zugrunde, ja, weil das Windschattenfahren war einfach immer böse, ist es ja auch noch auf der Langdistanz, aber ich glaube auf der Kurzdistanz, das wissen wir alle, da ist die Leistungsdichte so extrem gestiegen. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Nee, es würde mit
Einzelstarts man müsste ja warten beim Schwimmausstieg.
Ganz genau. Ja. Ne? Und von daher war die Wahrnehmung groß, weil es natürlich auch ikonische Bilder waren. Ich meine, der Einstand der Olympischen Spiele von Sydney mit dem Opernhaus im Hintergrund, das war natürlich großartig. Ja, das waren Bilder, die wollte man. Und auch Australien war on fire. Ich meine, aus australischer Sicht waren es die Spiele des Triathlons und dann gab es diese Enttäuschung, dass es eben nicht das Gold gab. Und dann gab es aber noch zwei andere australische Stars, das waren Cathy Freeman, die, glaube ich, über 400 Meter Olympiasiegerin geworden ist mit ihrem Nike-Anzug mit Kapuze, ja, mit Aborigine-Abstammung. Das war natürlich irgendwo ein starkes Signal auch in Australien. Und es gab natürlich Ian Thorpe im Schwimmen. Das waren die Superstars der Spiele damals. Und das war eindrucksvoll zu sehen, wie Australien das gefeiert hat. Es war auch die Zeit, wo Großbildschirme in Mode kamen. Überall, wenn man über Land fuhr, stand in jedem Ort irgendwo ein Schild, hier steht der Big Screen. Das waren immer so Country Clubs oder sowas. Und wir waren da mit dem Wohnmobil unterwegs, haben am Anfang Triathlon geschaut, dann ein bisschen Australien-Tourismus gemacht und sind am Ende zurückgekehrt nach Sydney und haben zwischendurch die Entscheidung im Big Screen geschaut. Das war eine Sensation damals, dass es so große Fernseher geben konnte.
Ja, auf jeden Fall. 2000 noch nicht denkbar.
Genau, genau. Ja, und das war das war so also mein erster Olympiakontakt. Das war immer so mein Traum, einmal dahin. Und der wurde dann wahr. Und seitdem war ich eigentlich ja immer dabei. Einmal sogar noch bei Winterspielen, allerdings nur als Tourist, nur für die Eröffnungsfeier, die damals nur 250 Euro kostete. Da liegt man in Paris heute beim Zehnfachen. So ging es dann weiter über die Jahre. Ne?
Und wie läuft so ein Akkreditierungsprozess ab? Also wann hast du zum Beispiel für Paris dich jetzt darum gekümmert?
Unser Akkreditierungsschluss für Paris war der November 22. Ja, November 22, also vor 1,5 Jahren.
Und quasi dann, kurz nach Tokio schon?
Ja, genau. In dem Fall. Nach Tokio, weil es ja um ein Jahr verschoben wurde. Und dann bewirbt man sich erstmal als Medium beim jeweiligen Nationalen Olympischen Komitee, also bei uns dem DOSB. Und dann gibt es irgendwann eine Zusage über wie viele Plätze. Und da war ich erst so ein bisschen enttäuscht, weil ich eine Akkreditierung für die schreibende Presse hatte. Mhm. Ich bin aber lieber bei Olympia-Fotograf, da habe ich mehr Möglichkeiten. Und das wurde dann noch getauscht, für mich quasi ein Upgrade. Und irgendwann geht es dann weiter, dass man eben als Medium namentlich benennen muss, wer fährt. Und das haben wir ja gerade jetzt die letzten Tage über die Presse wahrgenommen, dass es dann eben auch enorm viele Sicherheitsüberprüfungen gibt. Also es wurden ja 4000 Akkreditierungsanträge von Medien, von Funktionären, von Helfern und so abgelehnt in Paris aus Sicherheitsbedenken. Ja. Ich bin offensichtlich durchgekommen. Hab hier meinen Ausdruck meiner Akkreditierung, der dann noch eingeschweißt wird. Ich werde also morgen oder übermorgen ins Hauptpressezentrum müssen, um das Ganze zu validieren. Bekomme dann meine Fotoweste, bin dann quasi gechippt und überall kann ich mich ausweisen, auch digital, um in die Locations reinzukommen. Und ja, dann geht das also seinen Gang so über verschiedene Instanzen, bis es jetzt eben soweit ist. Also bei ganz vielen Stellen auch Zuschauertickets und so. Da wissen wir, dass das alles sehr zurückhaltend veröffentlicht wurde, weil man einfach Angst hat vor Fälschungen und Angst hat vor Leuten, die sich dann da reinbewegen und nicht reingehören. Von daher eine große Zurückhaltung, was die Zugänge betrifft, und es kommt nur so peu à peu. Und ich werde auch erst heute oder morgen erfahren, in welchen Schwimmfinals ich dabei sein kann, weil das eben, wie gesagt, ein High-Demand-Event ist. Jetzt in Paris neben der Eröffnungsfeier, wo es auch sehr, sehr wenig Tickets gab. Da habe ich mich auch nicht beworben und da wurden auch weniger als 50% der deutschen Anträge bewilligt, weil einfach die Plätze, die Presseplätze, die Fotoplätze, weil es ja nicht im Stadion ist, deutlich geringer sind als sonst. Also da habe ich mich gar nicht drum bemüht. Also in Paris sind es Eröffnungsfeier, Schlussfeier, Basketballfinale und Schwimmfinals. Und da erfahre ich dann jetzt, weil wir auch noch die Website swim.de betreiben, wo ich dann bei den Finals überhaupt dabei sein kann.
Mhm. Ja, spannend. Also auf jeden Fall was anderes als bei jedem anderen Triathlon-Event,
ja,
der Akkreditierungsprozess.
Ja, also in Sydney 2000 war ich über den DOSB akkreditiert, oder damals hieß es noch NOK für Deutschland. Wohl auch, weil ich Triathlon-Fachmedium war und Triathlon-Premiere hatte, gab es da wohl vielleicht so einen kleinen Bonus. 2004 in Athen und 2008 in Peking war ich dann der offizielle Fotograf des Weltverbandes. Was ganz cool war, ich war zwar nur für den Triathlon akkreditiert, aber der Weltverband hatte ein paar Zusatzakkreditierungen, die man sich tageweise ausleihen konnte, um in alles reinzukommen, was man sehen wollte. Mhm. Und ich habe damals viele Jahre viel Geld gespart, um mir die kompletten Tickets für alle Schwimmfinals und alle Leichtathletik-Entscheidungen zu kaufen. Ich weiß nicht mehr, ob es 3.000 oder 6.000 Euro waren. Es war viel Geld. Ich glaube, es waren 3.000 Euro für einmal komplett Schwimmen, einmal komplett Leichtathletik. Dafür bekommt man es heute nicht mehr. Also Schwimmvorläufe liegen so bei, also Vorläufe, ne? 2 Stunden mhm. Vorläufe im Schwimmen beginnen so bei 220 Euro. Und Leichtathletik-Vormittage bei 170 Euro und für die Finals ist man dann schnell bei 500 bis 1.000 Euro.
Das ist schon krass.
Ja.
Mehr als Taylor Swift, die heute und morgen in Hamburg ist, das will was heißen.
Ach so, gehst du noch hin?
Nein, leider nicht. Hat nicht geklappt.
Okay, ja. Ja, man hat da zwar viel mit geworben in Paris, dass es eben auch erschwingliche Tickets gibt, aber eben nicht für Leichtathletik und Schwimmen.
Ja. Ich habe gestern spaßeshalber mal in den Ticketverkauf geguckt. Da war auch sowas, Touren war, glaube ich, 620 Euro. Da ging das los. Mhm. Und teilweise auch Wettkämpfe Judo und sowas gab es dann für 80 Euro und teilweise auch 60 Euro. Also sowas, wenn es einem komplett egal ist, wirklich, was man sieht, dann geht das bestimmt. Aber teilweise auch echt enorme Preise.
Das sind dann aber meistens Vorkämpfe und Vorrunden. Ja. Ne? Also genau. Ein Finale kann man eigentlich selten in keiner Sportart für unter 150 Euro sehen.
Ja.
Joa, du sagtest gerade Überraschungen und die gab es auch in Athen, wenn wir da mal chronologisch weitermachen, wo auch eine Australierin wieder Favoritin war, Loretta Harrop, die dann im Endspurt von einer ehemaligen Australierin, von Kate Allen, die für Österreich an den Start gegangen ist, die also australische Vorfahren hatte, abgehängt wurde. Und da gab es dann auf einmal Triathlon-Gold für Österreich. Das war sowas von undenkbar. Das ist damals wie heute undenkbar gewesen, aber Kate Allen hat's gemacht. Dritte Susan Williams aus den USA, Anja Dittmar bei ihren damals zweiten Olympischen Spielen, beste Deutsche bei den Frauen auf Platz 11. Joelle Franzmann hat sich auch um 5 Plätze gesteigert, ist 16. geworden. Und so ein bisschen tragisch war die Geschichte von Christiane Pilz, die einen Radsturz hatte und sich, einen Ellenbogen, glaube ich, gebrochen hat. Aber so spät, dass es da nicht mehr zu einer Nachnominierung kam. Anders bei den Männern, Daniel Unger war damals schon ein großer Mitfavorit. Der hat sich ein pfeifersches Drüsenfieber eingefangen.
Aha.
Und wurde so um seine erste Olympiateilnahme gebracht und wurde dann ersetzt durch Sebastian Dehmer, der 26. geworden ist. Bester Deutscher damals insgesamt war Andreas Rählert auf Platz 6. Mike Petzold ist 19. geworden und gewonnen. Da gab es einen Doppelsieg für Neuseeland, für Hamish Carter und Bevan Doherty und Sven Riederer aus der Schweiz mit Bronze. Also schon wieder eine Schweizer Medaille. Die Schweizer haben da schon mal gut vorgelegt damals.
Mhm. Ja.
Ja, und dann 2008, ich war wieder als Fotograf für den Weltverband in Changping. Man hat ja immer gesagt, die Olympischen Spiele von Peking, aber die Triathlon-Wettkämpfe haben in Changping stattgefunden, 60 Kilometer außerhalb, wo wir mit unserem relativ kleinen Triathlon-Tross in diesem Vorort von 600.000 Einwohnern relativ untergegangen sind und eigentlich die einzigen Nicht-Chinesen waren in der Stadt. Und das war schon ganz eindrucksvoll. Ich erinnere mich noch, ich war mit Kollege Nies Sienknecht da und wir sind dann mal durch die Stadt gegangen und dann kam eine Frau mit Zwillingen, eine Chinesin mit Zwillingen auf uns zu und versuchte uns irgendwie was klarzumachen, was wir machen sollten. Und es waren 2 kleine Mädchen, die waren vielleicht 2 oder 3 Jahre alt. Und letztendlich wollten die mit uns tanzen. Und das war so süß. Das ist meine Erinnerung an die, also meine persönliche Erinnerung an die Spiele von Peking damals, dass Nies und ich mit chinesischen Zwillingsmädchen getanzt haben auf irgendeinem Platz. Und die hatten eine wahnsinnige Freude. Für die war das so außergewöhnlich und sensationell, das war sowieso so, dass man immer, wenn man irgendwo auftauchte, kamen gleich Chinesen an und wollten ein Foto mit einem. Damals noch ohne Handy, also in China zumindest. Ja, man musste laufend Selfies machen, ja, und gut, die Geschichte ist natürlich bekannt, Olympiasieg durch Jan Frodeno und Emma Snowsill, die jetzt auch wieder beide in Paris sind, und zwar als Kommentatoren oder als Experten, TV-Experten, ja. Jan für Deutschland, Emma für Australien. Ich habe die beide letzte Woche getroffen. Ich war am Donnerstagabend in Berlin zur Vorstellung des Bildbands von Tino Pohlmann, der Jan Frodeno über Jahre verfolgt hat, Till I Collapse, und habe mich da unter wenig Triathlon-affine Prominenz aus Berlin gemischt und dieses Buch mitgefeiert. Es war lustig.
Magst du davon noch ein bisschen was erzählen, bevor wir weiter mit Olympia machen?
Ja, also Tino Pohlmann hat Jan Frodeno auf der Radbahn in Büttgen kennengelernt im Jahr 2016. Sie mochten sich am Anfang nicht, wie sie noch erzählt haben. Die wurden also interviewt von Hajo Schumacher, ehemals Achim Achilles, der das so ein bisschen flapsig aufgezogen hat da. Und es ist dann doch eine Freundschaft entstanden, die dazu geführt hat, dass Tino seit 2017 sich an die Fersen von Jan Frodeno geheftet hat, auch immer so ein bisschen im Auftrag von Canyon und so weiter. Und ja, daraus ist ein Bildband entstanden, ein fettes Ding mit Bildern, die nah dran sind, ja, eine andere Art der Fotografie, als du und ich sie machen. Wir sind ja doch eher dokumentarisch unterwegs und machen sehr viele Bilder, und Tino, der ruht da in sich und dann drückt er einmal auf den Auflöser und das Bild sitzt dann aber auch, weil er sich lange Gedanken macht und lange auf diesen Moment wartet. Mhm. Das ist ein anderer Ansatz als wir. Also ich sag mal so, die Wettkampfbilder, die da drin sind, das können wir auch, aber diese Nähe, die die beiden aufgebaut haben, die spürt man auch, wenn man die Bilder anschaut. Ja, und da sind eben auch viele unerwartete Bilder. Es waren auch viele unerwartete Gäste da bei dem Abend. Ja, also mit Jan-Josef Liefers habe ich jetzt nicht gerechnet bei einer Vorstellung eines Triathlon-Buchs. Nee. Und wie die Connection zu Erik und Rick Zabel entstanden ist, weiß ich auch nicht. Also
über Breitling.
Womöglich, ja. Ah, über also Erik Zabel hat ein Canyon-Shirt an. Ja.
Ja, das auch, aber also beide sind in dem Breitling-Team, und vor ein paar Wochen ein Rad-Event in der Schweiz zusammengefahren, in einem Team zusammen.
Ah ja, okay.
500 Kilometer über Nacht, so, also ja. Ein 24-Stunden-Rennen oder eben um diese Distanz ging es. Ziel war der Sieg, zumindest von Jan Frodeno, von Rick Zabel nicht so.
Ja.
Weil der trotz Karriereende, was noch nicht so lange her ist, wohl gar nicht mal so fit ist.
Ja, also
im strömenden Regen durchgängig.
Also, Rick Zabel sah so aus wie vor 20 Jahren, als man ihn täglich im Fernsehen gesehen hat.
Ja.
Der hat sich nicht verändert, ne? Also, ja, bevor ich Jan-Josef Liefers fragen konnte, wo er als nächstes startet, war der schon wieder weg. Aber der Abend war bunt und lustig, und ich weiß nicht, wie lange er noch ging und ob Till I Collapse das Motto des Abends war und nicht nur der Titel des Buchs. Das weiß ich nicht, weil ich ja noch nach Hamburg zurückfahren musste. Und ja, es war zumindest eine schöne Geschichte, die, ja, ich sag mal, auf dem höchsten Level des Sports für Jan Frodeno 2008 begonnen hat. Die Spiele von Peking, die ja so eingegangen sind als die perfekt durchorganisierten, durchorchestrierten Spiele mit gedrillten Soldaten als Hauptdarsteller der Eröffnungsfeier und so weiter. Ich war damals mit Delhi Carr aus Australien, habe ich mir den Job des ITU, hieß es damals noch, Official Photographer geteilt. Also wir waren die Fotografen des Weltverbandes, ohne dass es eine Hierarchie gab zwischen uns beiden. Wir waren halt beide die beiden und haben einen von 5 Spots auf der Zieltribüne gehabt. Oder 6 Spots waren es, glaube ich, 5 Agenturen und der Weltverbandsfotograf. Und haben dann vorher überlegt, wer macht denn welchen Zieleinlauf. Mhm. Und ja, da sagte er, dann mache ich die Frauen, machst du die Männer. Ja, und dann gewinnt natürlich seine Australierin Emma Snowsill und mein Jan Frodeno. Und wir waren quasi die Ersten, die den beiden gratulieren konnten, weil wir am dichtesten dran waren. Und es ist schön zu sehen, der Weltverband macht ja gerade ganz viel Olympia-Historie, auch auf Instagram und so. Und die ganzen Fotos, die sind alle von mir. Und das fühlt sich irgendwie gut an, da so dicht dabei gewesen zu sein. Also ja, wir erinnern uns alle an den Schlussspurt von Jan Frodeno, der sie alle hat stehen lassen. Simon Whitfield, der Olympiasieger von 2000, auf Platz 2. Bevan Doherty, bei den Spielen vorher mit Silber dekoriert, dann auf Bronze. Daniel Unger auf dem 6. Platz. Ja, tragische Geschichte, der war Weltmeister 2007 und das sollte sein größtes Rennen werden. Und dann wird er Sechster bei Olympia, das ist eine krasse Leistung und es geht komplett unter hinter dem Olympiasieg von Jan Frodeno. Das ist so, wie wenn Sebastian Kienle Zweiter beim Ironman auf Hawaii wurde und alle nur über Jan Frodeno auf Platz 1 und Patrick Lange als den Schnellläufer auf Platz 3 geredet haben. Also echt eine krasse Leistung und mit hoher Tragik belegt eigentlich. Ging ihm auch nicht so gut damit dann über ein paar Jahre. Christian Prochnow im Männerrennen 15. und bei den Frauen, wie gesagt, Emma Snowsill zieht das Ding ab vor Vanessa Fernandes, die eigentlich so die dominierende Athletin dieses Zeitalters war. Es die zum Olympiasieg gebracht hat. Und Emma Moffat, die zweite Emma aus Australien, ist Dritte geworden. Und die deutschen Frauen, lief nicht ganz so rund. Ricarda Lisk als 15. Christiane Pilz, die dann doch bei Olympia starten konnte, nachdem es mit dem gebrochenen Ellenbogen 4 Jahre vorher nicht geklappt hatte. Auf Platz 26 Anja Dittmar bei ihren dritten Olympischen Spielen auf Platz 33.
Okay.
Ja, und Peking, wie gesagt, auch schon Hochsicherheitstrakt, viel Militärpräsenz. Aber ich muss sagen, es ist ja viel kritisiert worden an Olympischen Spielen in Peking. Und ich weiß noch, ich glaube, ich war 2005 zum ersten Mal dort zu einem der ersten Testrennen. Weltcup-Status damals, es gab ja noch nicht die World Triathlon Championship Series. Und bin hin aus, wir hatten vorher ein Rennen in, genau, es war 2005, da gab es vorher ein Rennen in Gamagori in Japan. Das war die Weltmeisterschaft in einem Motorbootstadion. Und hatte noch kein Visum und bin ohne Visum nach China eingereist, nur mit irgendeinem Schrieb des Weltverbandes. Und das hing noch am seidenen Faden, ob die mich gleich wieder zurückschicken nach Japan. Aber das haben die einfach total verdaddelt beim Weltverband. Und irgendwie hat es dann geklappt. Wir waren in China drin und es war die ganze Zeit ein furchtbares Bedrohungsgefühl, weil man immer das Gefühl hatte, man hatte immer irgendeinen Schatten. Es war immer ein Aufpasser in der Nähe und es guckten alle böse und grimmig. Und ich bin dann auf dem Motorrad gefahren, 2005 als Fotograf, das waren völlig untermotorisierte Maschinen und der Kurs war ja auch recht bergig und ich konnte mich überhaupt nicht verständigen mit dem Fahrer und irgendwann habe ich ihm dann mit ganz viel Schulterklopfen und so klar gemacht, ich möchte jetzt mal absteigen und mal Fotos vom Rande machen, weil hier vom Motorrad, das funktioniert nicht, wir sind einfach nicht dicht genug dran. Und das habe ich dann auch hinbekommen, er ist angehalten, ich bin abgestiegen und da kam sofort ein Soldat an, hat den gewaltig zusammengeschissen und er ist weggefahren, kam nie wieder. Und das war am entferntesten Punkt der Radstrecke. Es waren 6 oder 7 Runden, also es war nicht so weit zurück und ich bin dann natürlich zurückgelaufen und kam rechtzeitig zum Laufen irgendwie wieder im Stadion an und da war schon große Aufregung, weil auch andere Probleme hatten. Und ein Kameramann, ein Kanadier, der hatte über Funk durchgegeben, dass sie ihn angeschrien haben. They shouted at me. Und über Funk ist nur angekommen, they shot at me. Sie haben auf mich geschossen. Oh. Und es stand kurz da, vor Abbruch der Veranstaltung und Abreise des gesamten Triathlon-Trosses aus China. Ne? Und dann weiß ich noch, dass die Tribünen damals schon voll waren, und zwar alle uniformiert, die alle in Zweierreihen einmarschiert sind, die Zuschauer. Und alle 3 Sätze gedrillt bekommen haben, hello, how are you, welcome to China, das war alles, was die sagen konnten und durften und die haben dann im Rhythmus geklatscht, also das war sehr skurril und dann kamen diese Olympischen Spiele und es gab danach noch einmal ein WM-Finale auf der gleichen Strecke mit Age Group und so weiter und da war die Stimmung eine komplett andere. Da haben mir Soldaten was zu essen gegeben und es geteilt und wollten Fotos machen. Und ich habe noch ein Foto wie ich mit so einer chinesischen Polizisten- oder Soldatenmütze und die waren total herzlich. Und das hat sicher Olympia bewirkt, also bei aller Kritik, dass Spiele nicht in solche Länder gehören vielleicht. Es hat da schon die Mentalität der Menschen geöffnet. Leider hat es das Regime im Nachhinein wieder kaputt gemacht. Aber der Effekt auf die Bevölkerung war erstmal ein positiver und das darf man manchmal nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch ein olympischer Gedanke, dass eben die ganze Welt zusammenkommt und dass es auch eine Art der Völkerverständigung ist durch den Sport.
Absolut, absolut. Ne? Also von daher, ja,
das und das habe ich bisher auch immer so wahrgenommen irgendwie. Also alles, was man zumindest im Fernsehen sehen kann oder was man mitbekommt aus dem olympischen Dorf oder so, das stelle ich mir total cool vor, wenn da dann die besten Athletinnen und Athleten der Welt zusammenkommen und sich aus fremden Sportarten dann miteinander verständigen und austauschen können.
Ja, das
die sonst halt gar nichts miteinander zu tun haben.
Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Das wird übermorgen für mich Premiere, einmal ins Olympische Dorf zu gehen. Es gibt ständig eine Mixed Zone, wo man also sich mit Athleten treffen kann, wo man als Presse reinkommt. Aber ins Dorf selber, da gibt es nur ganz wenige Medientermine und der ist jetzt am Donnerstag und das werde ich mir zum ersten Mal angucken. Das Dorf,
ja, cool,
von innen.
Bin genau. Ich gespannt.
Ne? Ja, das war jetzt also die halbe Geschichte von Triathlon bei Olympia. Ich würde sagen, das ist der richtige Moment, einmal kurz Werbung zu machen. Und die Werbung ist heute wieder sehr kurz und knapp. Es geht nämlich um den Sommerschlussverkauf. Der findet bei eCoy statt, ist gerade in vollem Gange. eCoy kennt ihr zum Beispiel als Ausrüster und Sponsor von Patrick Lange. Und da gibt es momentan eine ganze Menge Rabatte. Also ihr könnt euch jetzt ausstatten von Kopf bis Fuß für Training, für Wettkampf, auch für die Freizeit. Ich habe hier auch so eine coole eCoy Sonnenbrille, die ich mir im Messestand in Rot erstanden habe. Das Ganze findet ihr auf ecoy.com und natürlich haben wir den Link auch nochmal in unseren Shownotes. Jo, so, dann geht's mit Rio weiter. Deine Olympia-Erinnerung.
Meine Olympia-Erinnerung, ja. Ich kann, wie gesagt, sagen, ich habe mir jede Sportart angeguckt, die ich mir sonst niemals angucken würde. Also Bogenschießen.
Sorry, sorry, ich bin schon einen Schritt zu weit, wir sind erst in London.
Ja, stimmt.
Ja, also nochmal rückspulen. Die nächsten Olympischen Spiele, das waren 2012 in London. Wie alt warst du da, Anna?
13 oder so. Ich hab's nicht so mit Kopfrechnen, schon gar nicht morgens.
Ja. London, der Hyde Park, der Schwanensee.
Stimmt überhaupt nicht. 12, da war ich in der 12. Klasse, also weitaus älter als 12 oder 13 Jahre alt. Aber trotzdem, da standen vielleicht andere Dinge im Vordergrund.
Ja.
Und ich hatte mit Sport noch nicht so viel zu tun.
Ja, trotzdem gab es Olympische Spiele und die haben im Hyde Park stattgefunden. Und wenn man heute über die Wasserqualität der Seine spricht, dann gab es offensichtlich andere Messmethoden, weil dieser Swan Lake im Hyde Park, das war eine Grütze. Ich weiß nicht, ob es das Rennen war oder ein Weltcuprennen vorher oder WM-Rennen nachher. Ich weiß noch, irgendwann hat Jan Frodeno mal seinen Triathlon-Einteiler ausgezogen, also obenrum aufgemacht und da kam eine Grütze raus.
Oh Gott.
Ein grün-braunes Zeug, was sich da drin gesammelt hatte aus diesem See. Das war richtig eklig. Und ja, trotzdem.
Und da hat niemand drüber gesprochen?
Weiß ich nicht, es war irgendwie kein Thema. Ne?
Okay.
Ja, also man muss wissen, in diesem See wird ganzjährig geschwommen. Ja, die Briten sind da ja so ein bisschen weniger frostempfindlich als wir. Die schwimmen ja auch das ganze Jahr im Hafenbecken von Dover und sie haben in London auch Freibäder ganzjährig geöffnet, auch durchaus nicht beheizt. Und es gibt eben auch diesen Schwimmclub, der sich jeden Sonntag im Hyde Park trifft und da wird dann geschwommen. Und wenn ein Eispickel dazu gehört, dann gehört ein Eispickel dazu, aber es wird geschwommen. Was der Brite macht, es gibt den 17-Uhr-Tee, der durch nichts zu durchbrechen ist, aber eben auch das Schwimmen, wo man manchmal das Eis durchbrechen muss. An diesem Sommertag war es schön warm und der Hyde Park frei zugänglich, das war natürlich ein Riesenspektakel, was die Zuschauer betrifft. Ich sag mal so, in Sydney war es das Opernhaus, in Griechenland war das Ganze ja auch in einem Vorort, in Vouliagmeni, da war wenig Bezug zu Athen da. China dann eben auch diese gewaltige Staumauer so als Bild und die Pagode im Hintergrund, die zu einem Freizeitpark gehörte, der längst stillgelegt war, aber fürs Foto war es immer noch gut. Und in London dann eben der Hyde Park und das ikonische Bild sicher, das Vorbeifahren am Buckingham Palace. Ja, so war es eben auch da im Herzen der Stadt. Und man hat sich die Location geteilt mit den Freiwasserschwimmern. Ich glaube, es gab noch nie so viele Zuschauer beim Freiwasserschwimmen, weder vorher noch hinterher, als da, weil man einfach Olympia kostenlos gucken konnte und sich auch mal zwei Stunden lang angucken konnte, wie Schwimmer im Kreis schwimmen. Bei den Männern zwei große Favoriten aus Leeds, aus Großbritannien, die Brownlee-Brüder, die haben es auch geschafft. Alistair hat gewonnen, sein erstes Olympiagold. Es kam noch ein zweites dazu. Und Jonathan Dritter, dem ging es gar nicht so gut. Dazwischen lag noch Javier Gomez aus Spanien mit seiner einzigen Olympiamedaille. Der wollte ja immer noch Olympiasieger werden, das hat er nie geschafft. Also Brownlee, Gomez, Brownlee. Aber dem zweiten Brownlee, das kennt man ja, dass es den Brownlees manchmal im Ziel nicht so gut geht. Da hat es tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Die haben die Siegerehrung über eine Stunde verschieben müssen und die Zuschauer sind geblieben. Auch am anderen Ende des Sees, um auf Großleinwand eben die Siegerehrung live sehen zu können und ihre Stars zu feiern da. Ja.
Und, ja, das ist natürlich cool im eigenen Land.
Ja, das war ganz großartig. Das werden wir vielleicht in Paris ja wiedersehen mit Top-Favoriten im eigenen Land. Also sicher werden wir es sehen. Jan Frodeno nochmal dabei als Sechster, immerhin. Ja, also da war er schon so ein bisschen auf dem Sprung. Man munkelte schon, danach geht es vielleicht auf der Langdistanz weiter. Dass so ein Olympiasieg nicht selbstverständlich zu wiederholen ist, das haben wir insgesamt ja erst ein einziges Mal erlebt durch Brownlee, der dann eben auch in Rio gewonnen hat. Aber um da nochmal in die Tiefe zu gehen, Steffen Justus, heute als Trainer im DTU-Kader aktiv, auch in Paris dabei, aber eben mit einem Olympiastart als 16. Mike Pitzold mit einer Olympia-Unterbrechung 2004 19., jetzt 31. Das war dann so ziemlich auch sein Karriereende. Und bei den Frauen, da gab es ja dieses Finale, mit dem keiner so richtig glücklich war. Zielsprint, Lisa Nordén aus Schweden gegen Nicola Spirig aus der Schweiz. Und es konnte bis heute niemand ein Bild zeigen, wo ganz klar sichtbar ist, die hat gewonnen oder die hat gewonnen. Es war so pari. Aber das Reglement gibt es nicht her, dass es eine geteilte Goldmedaille gibt. Das hatten wir ja zuletzt beim Hochsprung in Tokio, wo sich die beiden Kontrahenten dann per Handschlag geeinigt haben, wir gewinnen beide Gold.
Ja.
Das gab es im Triathlon nicht und dann hat man eben ewig lange Zielfotos ausgewertet, bis man gesagt hat, Nicola Spirig hat das Ganze gewonnen. Dann gab es noch einen Einspruch aus Schweden, der aber nichts mehr geändert hat. Es gab diese Tatsachenentscheidung und Nicola Spirig hat eben das zweite Olympiagold für die Schweiz geholt. Aaron Densham aus Australien dritte. Anna Haug war dabei. Die sollte eigentlich das Ganze gewinnen. Sie war eine starke Läuferin damals schon und das ist nicht so ganz aufgegangen. Sie hatte Svenja Batzlin als Helferin dabei. Anna Haug 11., Anja Dittmar dann bei ihren 4. Olympischen Spielen und das ist wirklich ganz selten, dass sowas passiert, auf Platz 12, also auch eins ihrer besten Ergebnisse, 18., 11., 33. und 12., Svenja Batzlin 32. Ja, und was bleibt, ist natürlich die beiden Brüder auf dem Podium bei den Männern und dieses Zielfoto bei den Frauen. Also das ist Triathlon-Geschichte.
Ja, also das ist mir natürlich auch präsent, das Zielfoto. Ich weiß nicht, wie häufig wir das schon in irgendeiner Form verwendet haben. Ja, wie lange hat es denn dann tatsächlich gedauert bis zur Siegerehrung, also bis klar war, okay, Nicola Spirig hat gewonnen?
Ah, das hat, ich weiß es gar nicht mehr. Es hat auch gedauert, weil man natürlich da drauf geschaut hat und überlegt hat. Und es gibt ja dann diese Hochgeschwindigkeitskameras und so. Und es ist nirgendwo klar ersichtlich gewesen. Und meistens besteht eine Entscheidungskommission ja aus drei Menschen, damit es eben kein Unentschieden geben kann in einer Entscheidung. Und wie auch immer diese Entscheidung zustande gekommen ist, dann es wurde eben gesagt, okay, wir haben eine Olympiasiegerin und das ist Nicola Spirig. Hm. Ne, das ist natürlich eine Geschichte gewesen, die den Triathlon in der Schweiz nochmal massiv gepusht hat. Das ist ja diese erstaunliche Geschichte der Schweizer Triathletinnen, die immer deutlich besser waren als die Männer. Ich weiß nicht, wenn Daniela Rief weiter auf der olympischen Distanz geblieben wäre, ob es noch ein drittes Olympiagold vielleicht gegeben hätte für die Schweiz, aber die hat sich dann ja relativ schnell entschieden, auf die Langstrecke zu gehen und war da ja dann auch sehr erfolgreich, wird ja dieses Jahr ihre Karriere beenden, aber eben auch ohne Olympiagold.
Ja, aber war sicherlich aus der Erfolgssicht keine so schlechte Entscheidung.
Nee. Ja, was ist sonst von London geblieben? Spektakuläre Eröffnungs- und Schlussfeiern. Mo Farah, der Wunderläufer.
Ja.
Ich weiß noch, ich war im Hyde Park dann auch nochmal mit dem Boot unterwegs, und zwar beim Freiwasserschwimmen mit Thomas Lurz auf Silber. Auch das spektakuläres Event, weil einfach ganz viele Zuschauer da waren. Man kommt relativ dicht dran und kann relativ wenig sehen. Es passiert ja auch nicht so viel. Aber, und das werden wir in Paris halt auch sehen, es bei den öffentlichen Events wird richtig, richtig Ansturm sein. Ja, also das wird losgehen beim Einzelzeitfahren am Samstagmittag und Nachmittag. Ja. Man kommt einfach an die Strecke ran. Es ist der erste Tag der Olympischen Spiele. Es ist noch der Tour de France-Hype spürbar. Die ganzen Stars, die man jetzt über Wochen im Fernsehen gesehen hat, die kann man da sehen an dieser Strecke. Es wird eine Runde gefahren über 33 Kilometer und ich bin mir sicher, dass es durchgehend Zuschauerspaliere geben wird.
Das glaube ich auch, ja.
Ja. Ja, und dann kam Rio und dann kam die größte Krise für die Deutsche Triathlon Union, indem man vorher Qualifikationen hatte, Nominierungen und dann es eine Klage gab von Rebecca Rubisch, die gerade Vierte in Rot geworden ist bei ihrem Triathlon-Comeback, die gesagt hat, nee, ich möchte auch, und die Qualifikationskriterien in Frage gestellt hat, was dazu geführt hat, dass sie alle Männer aus dem Team rausgeklagt hat, weil man die Kriterien neu festgelegt hat und unter anderem ihr damaliger Lebenspartner Steffen Justus so um seine Olympiateilnahme gebracht wurde. Also sie wollten beide hin, am Ende ist keine gefahren. Gestartet sind am Ende nur Laura Lindemann und Anne Haug. Anne Haug, die konnte damals noch nicht so schwimmen wie heute. Ich meine, heute kommt die auf den Langdistanzen vorne mit aus dem Wasser, wenn keine Lucy Charles-Barkley am Start ist. Damals ja, Copacabana, wir haben die Tage vorher immer schon die Wellen gesehen und bei jeder Welle an Anna Haug gedacht und so kam es dann auch. Also die war einfach von Anfang an chancenlos, eine nicht machbare Aufholjagd musste sie starten. Laura Lindemann auf Platz 28, Anna Haug auf Platz 36, das schlechteste Ergebnis in der deutschen Olympiageschichte beim Sieg von Gwen Jurgensen, die sich ein Laufduell geliefert hat mit Nicola Spirik, die noch darüber sich unterhalten haben. Ja, wie geht's jetzt weiter hier? Und ja, Nicola war damals schon Mama, ne? Als Mama zurückgekehrt zu Olympischen Spielen, und Gwen hat dann wohl zu ihr gesagt, ach, du hast doch schon zwei Kinder, dann lass mir doch die Goldmedaille. So kam es dann auch. Gwen Jurgensen hat das Ding gewonnen vor Nicola Spirik und Vicky Holland aus Großbritannien. Und Gwen wollte dann sogar noch mehr, und zwar nicht den zweiten Olympiasieg im Triathlon, sondern wir wissen alle, in den USA, wenn man mal so Übertragungen New York Marathon gesehen hat und den Hype um die US-Läufer und Läuferinnen, sie wollte Olympiagold im Marathon, sie hat es nicht mal zur Quali geschafft, ist dann vielleicht zu spät in den Triathlon zurückgekommen, hat jetzt sogar die Quali im Triathlon wieder verpasst, wo sie eigentlich starten wollte, also von daher ein One-Hit-Wonder. Sie war lange dominierend im Triathlon auf der Kurzdistanz, aber eben nur mit einer Olympiateilnahme und dem Gold in Rio.
Ja, und der Ausflug, sage ich mal, in den Laufsport, der war ja auch von nicht allzu langer Dauer.
Nicht allzu langer Dauer und vor allem von vielen Verletzungen geprägt.
Ja.
Ja, ja, und bei den Männern dann eben nochmal eine Steigerung gegenüber London, der Doppelsieg für die Brownies. Wieder Alistair Forne, der einzige Olympiasieger, der seinen Titel wiederholen konnte. Bisher vor Jonathan Brownlee und Henry Scoman aus Südafrika. Wie gesagt, keine Deutschen am Start. Großes Desaster, großes politisches Desaster. Ein Justizskandal eigentlich, denn ich habe es neulich im Podcast schon mal erzählt, die Klage wurde letztendlich eingereicht dann vom Dr. Lena, dem dem Dopervertreter im Sport. Ja, also wenn man ein Dopingproblem hat und vor Gericht zieht, dann nimmt man sich Dr. Lena als Anwalt. In dem Fall hat Rebecca Rubisch den als Anwalt genommen, der hat geklagt vor einem Sportgericht und die Zeit wurde knapp und ja, Gerüchten zufolge wurde die Klage genauso eingereicht, dass man genau wusste, wer am Ende die Richterin sein würde. Und das war Claudia Visser, die vorher als DTU-Präsidentin grandios gescheitert ist, mit ganz vielen Skandalen, mit einer wenig demokratischen Führungseinstellung zusammen mit ihrem Lebensgefährten. Und dass die dann in einem Gerichtsprozess über Geschicke des Verbandes entscheidet, ist eigentlich ein Skandal. Es war zu spät für einen Befangenheitsantrag. Der wäre nicht mehr durchgekommen. Es hätte also dann eine Entscheidung nach den Spielen erst gegeben, mit der auch niemand hätte leben können. Und von daher, ja, ein ganz, ganz trauriges Kapitel der Geschichte. Ein ganz miserables Zeichen für die Rechtsmoral einer Claudia Visser, die damals hätte sagen müssen, ich kann das nicht entscheiden, weil da bin ich einfach nicht neutral. Das war sie nicht. Ja. Sie hat offensichtlich im Anschluss auch noch Leute angerufen, damit geprahlt, was sie für eine Entscheidung getroffen hat. Also eine ganz, ganz fürchterliche Geschichte im deutschen Triathlonsport, und die ist zum Glück zu Ende. Ja, eben damals zum Schaden vor allem der deutschen Männer, und das waren dann die letzten Spiele mit Zuschauern, denn danach kam ja noch Tokio.
Ja, das stimmt. Das war, ja, weiß ich gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Also sicherlich kein Highlight in der Olympiageschichte, so vom Gesamtbild.
Ja, also wenn wir mal so die letzten Spiele da, wie gesagt, Peking war ja so ein bisschen vor Ort und da waren natürlich Zuschauer, aber ich sag mal so, der Olympiatourist aus Peking ist jetzt nicht nach Changping zum Triathlon gucken gefahren. Ja. Da war zwar viel los, aber natürlich nichts gegenüber dem, was sich dann später im Hyde Park abgespielt hat. Und dann an der Copacabana natürlich auch, alle Menschen sind da hingekommen. Es war richtig, richtig voll an der Strecke. Die Copacabana ist ja an sich ein ikonischer Ort. Ich glaube so, der Zuckerhut im Hintergrund des Siegerehrungsfotos, das sind so die Bilder, die dann hängen bleiben. Und in Tokio war eben auch alles vorbereitet für ein Zuschauerspektakel, da eben der Hintergrund, die Rainbow Bridge, die da über den Hafen führt, jetzt keine altehrwürdigen Highlights von Tokio, wie wir es jetzt in Paris sehen werden, als Streckenhighlights, sondern man hat da so ein paar kleine Gimmicks gehabt. Da gibt's diese Terminator-Figur vor einem, was ist das, vor einer Daddelhalle, würde ich sagen, um die rumgefahren wurde. Man hat diese Brücke im Hintergrund, aber dadurch, dass auch Zuschauer fehlten, war das Rennen einfach relativ hässlich, weil man natürlich diese ganzen Standardaufbauten und Container für Reporter und so immer im Bild gesehen hat, wo keine Zuschauer vorstanden, die es irgendwie bunt machen konnten. Ja, und die ganzen Geschichten sowieso, ich weiß noch, wir waren ja auch als Journalisten in Quarantäne, ich durfte mich nur innerhalb der Bubble bewegen, das heißt aus meinem Hotelzimmer in den Bus, der mich zum Wettkampfgelände gefahren hat, aber auch nur zu einem Wettkampfgelände, was ich vorher beantragt hatte. Ich musste jeden Tag einen Spucktest abgeben für eine PCR-Analyse wegen Corona. Es war durchgehend Maskenpflicht. Also nur wenn man in seinem eigenen Zimmer war, durfte man die Maske abnehmen. Das war also wirklich dann 16 Stunden nonstop Maske. Und das waren schon sehr angestrengte Spiele. Sicher kein Highlight der Olympiageschichte. Highlight eher so durch die beiden Olympiasieger, glaube ich, Flora Duffy von den Bermudas. Also inzwischen ist ein Berg, glaube ich, nach ihr benannt und eine Straße und es gibt einen Feiertag. Ja. Also eine Riesensensation, dass jemand von den Bermudas Olympiasiegerin wird. Die hat das Ganze gerockt bei den Frauen vor Georgia Taylor Brown und Katie Safiris, die sich auch nicht qualifiziert hat jetzt für die Spiele. Richtig? Ja.
Ja. Ich hab den Kader jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind auf jeden Fall zwei der sonst favorisierten Kandidatinnen sind nicht dabei.
Die Mamas sind nicht dabei. Ja. Aus deutscher Sicht Laura Lindemann bei ihrem zweiten Olympiastart gesteigert von 28 auf 8. Und sie sagt ja ganz klar, dieses Mal wird's die Medaille. Und Annabelle Knoll, die sich dann auch bei einem Quarantäne-Event, da gab es ja dieses Sprintrennen mit Einzelstarts in Kienbaum hinter Berlin, im Trainingsressort der Olympiaverbände, sehr weit abgeschieden. Da hat sich Annabelle Knoll durchgesetzt bei den Frauen, genauso wie Justus Nieschlag bei den Männern. Und Annabel Knoll dann eben bei ihrer wahrscheinlich einzigen Olympiateilnahme auf Platz 31. Und bei den Männern Christian Blumenfeld, der hat den Plan einfach durchexerziert. Der hat gesagt, ich werde Olympiasieger. Er hat es gemacht. Er möchte es jetzt wieder machen. Ich finde, es ist ein bisschen still um ihn, aber über die Spiele, die jetzt kommen, reden wir gleich noch. Der hat das Ganze abgezogen vor Alex Yee, der damals schon Silber gewonnen hat und anschließend noch Gold im Mixed Relay, kommen wir gleich noch zu, und Hayden Wild, und da haben wir drei Namen, Blumenfeld, Yee, Wild, die auf jeden Fall auch in diesem Jahr zu den Top-Favoriten gehören werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, könnte man genauso eigentlich wieder aufstellen, den Tipp.
Ja.
Und so oder so ähnlich.
Im Einzelrennen der Männer, ja, damit ging es los. Das war sehr überschaubar von der Leistung. 38. Jonas Schomburg, 40. Justus Nieschlag, beide nicht zufrieden, der Verband nicht zufrieden. Das war so ein Durchgangsjahr, das war so ein Hängejahr und man hat nichts Großes erwartet, aber doch mehr als Platz 38 und 40. Mhm. Ja, das war der Auftakt und dann kam natürlich das Mixed Relay noch als Premiere und da gab es dann endlich mal Gold für Jonathan Brownlee, der also Bronze, Silber, Gold gewonnen hat bei drei Spielen hintereinander, jetzt eben dann im Mixed Relay zusammen mit Jessica Learmonth, Georgia Taylor-Brown und Alex Yee, der also schon weiß, wie man auch als Olympiasieger über eine Ziellinie läuft. In diesem Jahr ja. Die Reihenfolge ja umgekehrt, da wird es dann eine Frau machen, für welches Land auch immer. Damals waren es die Männer, also Alex Yee damals Silber im Einzel, Gold im Mixed. Zweite damals die USA mit Taylor Nipp, die weiß also auch schon, wie man Olympiamedaillen umgehängt bekommt. Da war Katie Seferis mit am Start und bei den Männern dann eben Kevin McDowell und Morgan Pearson, den wir auch auf der Rechnung haben sollten für den kommenden Dienstag. Dritte damals die Franzosen und auf Platz 6 das deutsche Team. Das war gut, da war man mit zufrieden, aber da hängt die Messlatte jetzt natürlich deutlich höher. Weltmeister 2023, Weltmeister 2024, dazwischen noch das Testevent in Paris gewonnen. Also da muss die Mindestanforderung eine Medaille sein in diesem Jahr.
Ja, das würde ich auch sagen. Auch definitiv kein unrealistisches Szenario. Und ich habe das schon hier beim WTCS-Rennen in Hamburg gesagt. Mixed Relay ist mein liebstes Triathlon-Format. Es macht einfach unglaublich Spaß, da zuzugucken und das zu verfolgen, weil einfach die ganze Zeit was passiert und die ganze Zeit ist Action noch mehr als in den Einzelrennen, weil es eben auch Führungswechsel gibt, große Abstände zum Teil und ja, der Teamgedanke, den finde ich auch richtig cool.
Ja, und damit sind wir mitten in den Spielen 2024. Ich, wie gesagt, darf heute losfahren. Die Athleten noch lange nicht, die kommen nämlich alle aus der Höhe. Die werden sehr kurzfristig anreisen, kommen also allererst am Wochenende. Es wird so gut wie kein Triathlet bei der Eröffnungsfeier dabei sein. Den Athleten wurde gesagt, rechnet mit 6 bis 8 Stunden Aufwand, wenn ihr da teilnehmen wollt. Flora Duffy ist die Ehre angetragen worden, die Fahne der Bermudas auf dem Schiff durch Paris zu fahren. Das hat sie auch abgelehnt. Von daher voller Fokus der Triathleten auf die Entscheidung. Und ja, wie gesagt, die Athleten aus der Höhe. Unsere Kollegin Julia ist ja da, bringt noch einen schönen Film mit. Wir haben eben kurz vorher noch mit Daniel Unger telefoniert, der ja auch irgendwo Teil des Betreuerstabs im entfernteren Sinne ist und Eurosport-Kommentator ist. Es bewegt sich also so langsam alles, was im Triathlon irgendwo eine Rolle spielt, nach Paris. Also das ist ja das, was man nicht vergessen darf. Es wird sich auch viel hinter den Kulissen abspielen. Die PTO wird vor Ort sein, wenn sie in London die Sachen schnell zusammengepackt haben am Sonntagabend. Da ist also eine ganze Menge los, auch hinter den Kulissen. Da wird ganz viel über die Zukunft des Triathlons entschieden. Es gibt ja auch eine Weltverbandspräsidentin, die im Oktober sich nicht mehr zur Neuwahl stellt, die natürlich jetzt auch hinter den Kulissen noch verhandeln wird, wo sie alle da sind, bei der IOC-Session, ob es vielleicht weitere Formate im Olympiaprogramm geben wird zukünftig. Also da wird sich neben Gold, Silber und Bronze noch eine ganze Menge mehr für den Triathlonsport ergeben und es sind eben auch ganz viele da. Also wir wissen, dass Halb Saarbrücken in Paris sein wird, die ganzen Trainingskollegen der Athleten, die dort stationiert sind. Wir wissen, dass die Nationalmannschaft relativ komplett am Kurs stehen wird und da Party machen wird. Also du bist da, ich bin da, kann losgehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich fahre am Montag hin über Frankfurt. Also von dort dann auch nicht allzu weit die Anreise. Und ja, ich habe überhaupt keine Vorstellung, was mich da erwartet.
Ja, was erwartet einen? So eine Stadt ist komplett Olympia. Ja, also das ist nicht so, dass da irgendwo mal hier eine Sportstätte ist, da eine Sportstätte ist, sondern die Stadt ist komplett Olympia gebrandet. Du wirst nur mit Visa-Card zahlen können. Ich hoffe, du hast eine, weil ja, die halt Olympiasponsor sind und Mastercard überall abgestellt wird. So war es immer. Früher war es auch noch so, dass es nur McDonald's gab als Verpflegung in den Venues. Das ist zum Glück nicht mehr so. Die sind nicht mehr Sponsor der Spiele. Und es wird einfach überall ein großes Fest sein, ja, unter enormen Sicherheitsvorkehrungen, aber das ist eben das Schöne an Olympia, die Welt kommt zusammen in einer Stadt und darum hätte ich es mir auch damals für Hamburg gewünscht und wünsche es mir wieder und weiterhin und vielleicht aufkeimt. Ich glaube, wir werden dieses Jahr noch viel hören über eine deutsche Olympia-Bewerbung, die in den Startlöchern steht und das ist einfach schön zu sehen, dass es eben nicht nur um den Sport geht und nicht nur um Doping geht und nicht nur um Spitzenleistung geht, sondern einfach auch, dass sich die Menschen der Welt, die weltoffen sind und die irgendwas dazu beitragen, dass diese Welt offener wird, dass die sich alle in einer Stadt treffen und ein großes Gesamtes daraus machen.
Ja, absolut.
Bei aller Kritik, die man gegenüber dem Gigantismus haben darf und den werden wir auch in Paris natürlich wieder sehen, aber es ist einfach so, es sind große Veranstaltungen und was wir als Fernsehzuschauer sehen, ist ja immer nur der Sport und wenig in den Kulissen und es ist einfach schön, dass diesen Vibe in der Stadt dann mal zu spüren, wie das Ganze doch mehr ist als die Summe der Teile, so muss man es, glaube ich, sagen.
Ja, ja.
Und es geht ja auch schon eine ganze Weile in Paris so, auch mit allen Schattenseiten. Also wir werden keine Obdachlosen sehen. Da haben die Kollegen der New York Times einen Bericht drüber gemacht. Die sind nämlich mal einem Bus gefolgt, der die Obdachlosen aus der Stadt gebracht hat und auf desolate Dinge am Zielort gestoßen. Also auch das gehört dazu. Es gehört sicher ganz viel Problematik dazu, aber eben auch sehr viel schöne Sachen, ja. Und die schauen wir uns an.
Ja, erzähl doch mal, wie so ein typischer Tag, wenn es den überhaupt gibt, wie so ein Tag bei dir abläuft.
Ja, also bei
vielleicht
mir
auch, wenn kein Triathlon stattfindet. Das sind ja dann auch nur 3 Tage.
Ja, also der Triathlon sind 3 Tage. Ich habe natürlich 2 Schwerpunkte. Das ist einmal das Schwimmen und der Triathlon. Und wir haben ja schon auf trimac.de eine Liste veröffentlicht von Dingen, die über den Triathlon hinaus vielleicht interessant sind für Leute, die sich mit Triathlon beschäftigen. Da sind die Leichtathletik-Entscheidungen, wo wir natürlich auf alle Strecken ab 5000 Meter besonders gucken. Ja, die 5000 und 10.000 Meter der Frauen und Männer im Stadion, der Marathon auch offen in der Stadt Moment, ich muss mal gerade was abschalten, mit dem Ziel am Invalidendom, also ganz nah am Triathlon-Geschehen auch. Dann haben wir die Straßenrennen, geht gleich los am Samstag mit dem Einzelzeitfahren und dann am Wochenende drauf die beiden Einzelrennen, zuerst der Männer, dann der Frauen. Dann haben wir die Schwimmgeschichten, ja, Freiwasserschwimmen, natürlich für Triathleten interessant, die 1500 im Becken. Ja, ich gucke vielleicht auch nochmal zum modernen Fünfkampf, ja, die haben ja auch immerhin 2 Disziplinen, die wir aus dem Triathlon kennen. Die haben nochmal einen zusätzlichen 50-Meter-Pool neben dem Reiterstadion aufgebaut, draußen in Versailles, wo sie dann erst schwimmen und dann geht's mit relativ kurzer Pause rüber zum Laser Run. Das ist sowas wie Biathlon mit Laserpistolen. Also habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen, aber mit vergleichbaren Belastungen, Leistungen eben auch in Teildisziplinen wie im Triathlon. Wir haben ja auch schon Sheila Taormina gehabt, die sowohl im Triathlon als auch im modernen Fünfkampf und vorher schon im Schwimmen gestartet ist bei Olympischen Spielen. Ja, wie sehen meine Arbeitstage aus? Schwimmen ist schon ein Brett, das geht über 8 Tage. Ja, die Vorläufe beginnen immer um 11 Uhr. Das heißt, ich werde so spätestens um 9 Uhr am Beckenrand sein. Jeden Tag für 8 Tage. Und dann laufen von 11 bis ungefähr 13 Uhr die Vorläufe. Am ersten Tag werde ich dann gleich rüberfahren zum Einzelzeitfahren. Und dann hoffentlich abends wieder zurück ins Bad, wo es ja ums möglicherweise erste deutsche Olympiagold geht, über 400 Meter Freistil. möglicherweise mit einem gebrochenen Biedermann-Weltrekord, so oder so, ne, Herr Mertens, wir schauen nach Magdeburg und nach Paris.
Liebe Grüße.
Genau. Ja, also das die, vor der ersten Woche habe ich Respekt, weil die Schwimmfinals beginnen immer um 20.30 Uhr. Das heißt, die Action mit der letzten Siegerehrung ist so gegen 23 Uhr durch. Und dann habe ich natürlich noch eine Menge Nacharbeiten, Fotos und so weiter und muss dann noch wieder in meine Unterkunft. Da werde ich dann vielleicht so um 1 Uhr sein in der Unterkunft. Und wenn der Triathlon dann um 8 Uhr startet, dann sollte ich auch um 5 Uhr da sein. Das heißt, da wird es 3 Stunden Schlaf zwischendurch geben.
Ja.
Das muss ich noch einpacken. Ich nehme noch mein kleines Blackroll-Kissen mit, um das auch mal auf meinen Pressetisch zu legen und mal vielleicht eine Stunde dösen zu können in der Mittagspause im Bad an den Tagen, wo kein Triathlon dazwischen ist. Also
ja. Effizienz ist also gefragt.
Effizienz ist gefragt, ne? Also da Schwimmen ja High Demand ist, brauche ich ein Sonderticket und das machen sie zum Glück zum allerersten Mal rein digital. Das war früher immer noch, dass man noch ins Hauptpressezentrum musste, ganz früher jeden Tag, um sich ein Ticket abzuholen. Bei den letzten Spielen auch aus Corona-Gründen, um da möglichst wenig Treffpunkte zu haben, gab es die Tickets schon en bloc. Und jetzt werden die digital in eine Sonder-App, die sich Seed nennt, überspielt. Und ja, von daher, Hauptpressezentrum ist aber immer mal wieder ein Besuch wert. Da finden die großen Pressekonferenzen statt in riesigen Sälen mit Simultanübersetzungen über eine weitere App, die man hat, neben der Transport-App und neben der Ergebnis-App. Also man hat immer so 5, 6 verschiedene Apps als Journalist auf dem Smartphone. Ja, also der Ablauf wird wahrscheinlich an manchen Tagen so sein, dass ich aus dem Bad nicht rauskomme, dass ich morgens für die Vorläufe da bin, mich dann in das sogenannte Venue Press Center, also das Pressecenter der jeweiligen Location zurückziehe und da arbeite. Es gibt ja auch manchmal noch so ein bisschen kleine Büroarbeit am Rande und dann irgendwann wieder an den Beckenrand zurückgehe und dann auch für die Finals, da ist es dann meistens auch so, dass man als Fotograf spätestens eine Stunde vorher seinen Platz einnehmen muss und den in der Regel auch nicht verlassen darf. Da gibt es also im Bad dann verschiedene Fotopositionen, die man auch vorher beantragen muss. Für die Vorläufe nicht, da ist das relativ easy gehandhabt, aber für die Finals dann eben, da hat man seinen festen Platz und da sollte man sich auch nicht mehr bewegen, dass sich da irgendwie groß was im Fernsehbild bewegt oder so. Da sitzt man dann und fotografiert und hat seinen Laptop neben sich und versucht möglichst schnell die Dinge rauszubekommen. Da habe ich zum Glück nicht den ganz großen Stress wie ein Agenturfotograf, der quasi in Sekundenschnelle alles verteckt und durchgeschickt haben muss, wobei das der Fotograf nicht mehr selber macht, sondern es gibt ja dann doch in der Regel gutes Internet und die Bildbearbeitung von woanders läuft. So wird es bei uns auch teilweise laufen, dass ich nur hochlade und die Bildbearbeitung dann eben in der Swim-Redaktion läuft.
Ja.
Ja, und dann gibt es eben noch verschiedene Side-Events, ja, eben Besichtigung des Olympischen Dorfs, Testschwimmen im Speedo-Wettkampfanzug, es gibt Empfänge, die natürlich irgendwie noch so ein on top sind. Manchmal sind sie wichtig, weil man eben wichtige Leute trifft. Manchmal sind sie eben auch nur, damit man schnell mal satt wird. Also in der Regel gehört dazu wenig Schlaf und schlechte Ernährung.
Ja, da hast du auch aus Tokio ein paar witzige Anekdoten erzählt, was so die Ernährung betrifft. Also da darf man es nicht so genau nehmen in der Zeit wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich weiß noch, in Rio damals habe ich über die Spiele 10 Kilo abgenommen. Ja, das war so eine Koinzidenz von ganz viel Stress, ganz schlechter Verpflegung und der Bekanntgabe, dass es im folgenden Jahr einen Ironman in Hamburg geben wird. Und ich dachte, okay, jetzt ist Handlungsbedarf. Ich fange wieder mit Sport an.
Ja, gut.
So war das damals. Und ich habe natürlich viel gelernt, aber habe trotzdem den Respekt davor. Und es wird auch wieder dazu kommen, dass es beim Schwimmen irgendwie so an Tag 5 und 6 vielleicht so ein bisschen was wie Lagerkoller geben wird.
Ja.
Ja, und man hat das Gefühl, man hat sie alle schon vor der Kamera gehabt. Und wenn dann auch noch sowas, wie wir es bei Olympischen Spielen häufiger hatten, dazu kommt, dass einfach so die Leistung des Landes für das man eigentlich da ist, weil sich natürlich der swim.de-User auch sehr über deutsche Erfolge freut, wenn die dann nicht da ist, dass es dann auch einen gewissen Frust gibt, den man in der Mannschaft spürt, den man unter den deutschen Pressekollegen spürt, den man in jedem Gespräch mit dem Bundestrainer und so spürt. Also ja, ich hoffe, das wird alles jetzt besser, ne? Und wir haben zum Glück nicht so ganz tiefe Nachtzeiten, also 20.30 Uhr ist ja noch ein humaner Beginn für die Finals. Ich glaube, in Rio begannen sie um 23 Uhr. Da geht es dann eben um Primetime im US-Fernsehen ganz oft. Mhm. Also jetzt ist es ganz okay. Wir haben es ja auch teilweise gehabt. In Tokio war es ja zum Beispiel so, dass die Finals morgens waren und die Vorläufe abends, damit es einfach besser ins US-Programm passte. Jetzt mit 11 Uhr und 20.30 Uhr. Das werden lange Tage, aber ich glaube, es war schon schlimmer. Und ich habe jetzt die Situation, die hatten wir in Tokio eben auch schon, dass das Schwimmen während der, oder umgekehrt, dass die Triathlon-Wettkämpfe während der Schwimmwettkämpfe sind. Das heißt, ich werde auch zwei Vorlaufabschnitte verpassen. An dem einen Tag sind sogar nicht mal Deutsche am Start in den Vorläufen. Das passt ganz gut. An dem anderen ist es ein bisschen ärgerlicher, aber man kann eben nicht alles haben. Und Triathlon sind einfach deutlich weniger Veranstaltungen. Dazu kommt, dass es natürlich auch noch die Streckenchecks gibt und das ist die einzige Möglichkeit, weil die Athleten auch nach den Streckenchecks durch die Mixzone geführt werden. Das heißt, durch die Mixzone ist der Bereich, wo nach den Rennen Athleten und Presse aufeinandertreffen. Das ist sehr, sehr groß angelegt bei Olympia, weil natürlich sehr viel Presse da steht. Mhm. Und da müssen die Athleten dann so schlangenlinienmäßig durchlaufen. Und das ist die einzige Chance, nochmal mit Athleten zu sprechen vor den Rennen. Das Ganze findet jetzt eben schon statt am Samstag und Sonntag. Am Sonntag und Montag, ja, für die Wettkämpfe am Dienstag und Mittwoch, wo eben schon mal die Schwimmstrecke freigegeben ist. Auf der Seine hat man ja so ein klappbares Ponton, was dann quasi über die Seine geklappt wird, damit da gestartet werden kann, um hinterher die Seine wieder frei zu machen für die Millionen von Touristen, die da auf Booten auf- und abschippern. Und dann ist eben auch die Champs-Élysées und so gesperrt, dass da schon mal Streckenchecks stattfinden können. Das findet am frühen Sonntag und Montag statt. Da werde ich natürlich hinfahren. Also das werden dann so die kurzen Tage. Späte Schwimmfinals und dann ab 7.30 Uhr Streckenchecks Triathlon. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich um 6 Uhr auch da sein.
Ja.
Ja, ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen schlafen bis dahin.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein bisschen was vorholen, soweit es geht. Okay, und beim Triathlon, ist es da mit den Fotopositionen auch so, dass du an einem Ort fest sein musst oder kannst du dich da irgendwie bewegen?
Ja, wir hatten ja gerade den Triathlon in Hamburg hier, da waren natürlich die Presseverantwortlichen der von World Triathlon auch da und da wurde schon gesagt, wenn man ein Zielfoto möchte, sollte man vor dem Start auf der Zieltribüne sein. Mhm. Weil da werden sich auf jeden Fall die Agenturen, die nur dieses Zielfoto brauchen, positionieren.
Ja.
Und das große Problem ist, dass die Strecke ja öffentlich ist, das Stadion aber nicht. Das heißt, wir werden das so machen, dass wir uns aufteilen werden an der Strecke mit Kameras, weil ich wahrscheinlich nicht aus dem Stadionbereich rausgehen werde, weil der Rückweg sehr beschwerlich ist, weil man da wieder durch die komplette Sicherheitskontrolle muss. Also
ja.
Sicherheitskontrollen, das kennt man ja inzwischen auch von Expos oder sowas, die sind alle im Flughafen-Style, also mit Taschendurchsuchungen, Taschenröntgen, Computerscan des Körpers und so. Und das braucht natürlich Zeit, das wissen wir alle, die mal in Urlaub geflogen sind, wie lange das am Flughafen dauert. Zumal da ja viele Leute mit Sondergepäck, mit Fotokoffern und so kommen und ein- und ausgehen. Und das wird, das muss man mal sehen, wie das funktioniert, ob ich mich beim ersten Triathlon traue, direkt nach dem Schwimmen rauszugehen an die Strecke, um nach ein oder zwei Runden wieder reinzukommen oder ob wir uns nicht so aufteilen, dass ich die ganze Zeit im Stadion bleibe, eben nur sehr eingeschränkt fotografieren kann, aber eben Fotos habe, die man außen nicht machen kann. Und es gibt ja diese häufigen Rundendurchfahrten, die Wechselzonen. Das war eigentlich in Tokio ganz gut gemacht, dass man sich relativ frei bewegen konnte, bis es dann hieß, jetzt auf die Tribüne. Aber man muss einfach wissen, es gibt viele Leute, die brauchen nur das Zielfoto und die setzen sich morgens um 5 Uhr auf die Fototribüne, um da zu bleiben, für dieses eine Foto, was sie dann um 10 Uhr machen. Ja, und auch da gibt es natürlich gewisse Rankings, dass die Agenturen in der ersten Reihe stehen. Aber das wird man eben schon dann, die Aufbauten sind gemacht, das wird man eben schon bei den Streckenchecks sehen und dann gibt es einen Strategieplan. Und unseren Redaktionsstrategieplan für die letzten Tage jetzt. Den machen wir auch gleich. Die Berichterstattung läuft ja schon. In der Menüzeile von trimark.de gibt es seit heute früh den Eintrag aktuell Paris 2024. Da findet man alle Berichte zum Thema Paris und heute gibt es das große Brett von Simon Müller, der den deutschen Kader sich genau angeschaut hat, mit Links auf die Videos, die Julia produziert hat. Wir haben ja schon im letzten Jahr angefangen mit dem Besuch im Trainingscamp auf Fuerteventura und diese Serie Paris 2024, die läuft richtig, richtig gut. Ich glaube, wir haben es schon geschafft, die Athleten dem Triathlon-Volk ein bisschen näher zu bringen. Die Kurzstrecke war ja doch immer so ein bisschen anonymer unterwegs. Da sind wir jetzt sehr nah rangekommen an die meisten Athleten. Eine spricht nicht mit uns, aber die spricht auch ungern mit Menschen. Das wissen wir inzwischen. Das ist dann eben so. Alle anderen sind da durchaus präsent. Und morgen gibt es, glaube ich, den ganz großen Favoritencheck nochmal von Simon Müller. Also der würde viele, viele Zeitschriftenseiten füllen. Wer ganz genau wissen will, was sich in Paris abspielen wird und das Ergebnis vorhersagen möchte, der kommt da nicht drum rum. Also,
ja, da sollte man auf jeden Fall Zeit für mitbringen, sich das zu Gemüte zu führen, aber man ist danach auch auf jeden Fall perfekt vorbereitet auf beide Rennen. Und auch die Vorstellung des deutschen Kaders, sowohl im Video als auch schriftlich, finde ich extrem cool, um da näher einzutauchen. Und es macht auf jeden Fall Lust, sich das anzugucken, weil es eben auch für Deutschland die eine oder andere Medaillenchance gibt.
Ja, also ich werde ab Samstag täglich im Triathlon-Stadion sein, am Samstagmittag eben fürs Einzelzeitfahren der Frauen, wo ich natürlich genau gucken werde, was Taylor Nipta macht und was sie hinterher sagt. Dann sonntags, montags für die Streckenchecks, dienstags, mittwochs für die Triathlon-Entscheidung und dann habe ich ein paar Tage genug von der Pont Alexandre Trois und komme dann erst wieder für den Streckencheck des Mixed Relays am Sonntag. Also ich bin, glaube ich, jetzt muss ich mal durchzählen, ich bin die allermeisten Tage da. Ja, also ich bin fürs Einzelzeitfahren, für die Streckenchecks Triathlon, für den Triathlon, für den Streckencheck Mixed Team Relay, fürs Mixed Team Relay, für den Streckencheck der Freiwasserschwimmer und fürs Freiwasserschwimmen. Ja, ich werde sehr viel mich auf dieser Brücke und unter dieser Brücke bewegen, denke ich.
Du kannst jeden Brückenpfeiler einzeln beschreiben dann.
Ja, genau. Ne? Ja, ich freue mich drauf. Also, kann losgehen.
Sollen wir noch die Favoriten einmal abreißen oder sprechen wir nächste Woche über, wie es ausgegangen ist?
Wir haben ja schon ein paar Namen fallen lassen, ja. Also das Podium der Männer, und mit denen geht es ja los in Paris. In einer Woche nähern wir uns dem Zieleinlauf um diese Zeit. Es ist jetzt 9:39 Uhr. Und ich würde mal behaupten, dass Christian Blumenfeld, Alex Yee und Hayden Wild da eine große Rolle mitspielen. Ja, weil das sind einfach drei Namen, um die kommt man nicht drum rum. Da ist allerdings noch kein Franzose dabei. Und das muss man wissen, in Frankreich ist richtig Franzosen-Triathlon-Kurzstrecken-Hype. Ja, und das werden wir am zweiten Tag mit Cassandre Beaugrand noch mehr sehen, weil sie ist einfach die Top-Favoritin bei den Frauen. Bei den Männern sind es Superstars. Ich habe es ja schon mal erwähnt, letztes Jahr nach dem Testrennen, da sind die Zuschauer noch stundenlang geblieben, bis die am Ende aus der Athletes Lounge wieder rauskamen, die Athleten, und sich da haben feiern lassen. Also das sind Superstars, die kennt man in Frankreich, glaube ich, mehr, als dass jetzt ein Deutscher auf der Straße sagen könnte, wer Tim Hellwig ist. Ja, das ist
ja das auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube schon, dass das Triathlon auch in Frankreich als eine Sportart gehandelt wird, bei der es um Medaillen geht für die Franzosen.
Ja.
Und das werden wir sehen und spüren. Ja. Und den Druck spüren natürlich auch die Franzosen. Also sowohl in den Einzelrennen als auch im Mixed Relay. Und da auch da gab es ja Überraschungen in der Qualifikation der Franzosen. Es sind nicht alle dabei, mit denen man rechnen konnte. Auch die Franzosen dürfen nicht mehr als die drei Athleten ins Rennen bringen, wie es auch die Deutschen dürfen. Und einen Moment, ich mache mir die Zitatliste hier nochmal mal auf. Wenn wir dann die Namen durchgehen, da ist eine eine ganze Menge Prominenz am Start, aber eben auch ein paar Namen, auf die wir vergeblich gewartet haben. Da gab es ja auch viel Protest, es gab Rücktritte in Italien, in der Führungsriege des Verbandes, ja. Also wenn wir uns mal durchschauen, ja, wir haben Matt Hauser aus Australien, den man sicher dazu rechnen könnte. Ja, wir haben die beiden Belgier, Jelle Gehns und Maarten van Riel. Wir haben die Spanier, die ja eigentlich immer auch groß auf Olympia setzen mit Alberto González Garcia. Wir haben die Franzosen mit Pierre Lecor, mit Dorian Connings und mit Leo Berger. Also das sind drei, das kann sogar, ich sag mal, wenn die Dinge anders laufen, als man es erwartet, dann kann es sogar zum ersten Mal in der Olympiageschichte ein komplett einfarbiges Podium geben. Ja?
Könnte sein, ja.
Ne? Also mit dem vielleicht Heimvorteil in Anführungsstreichen, warum nicht drei Franzosen? Auch das kann passieren. Es ist sehr, sehr offen. Wir haben Alex Yee als Briten, also kein Brownlee am Start, zum ersten Mal seit Menschengedenken. Alex Yee, der hat im letzten Jahr da auf der Strecke gezeigt, wer zu schlagen ist, ja, indem er einfach mal allen ganz easy weggelaufen ist. Und ich sag mal, wenn die Sand zu schnell strömt und es einen Duathlon gibt, auch ein Alex Yee dürfte sich nicht freuen, aber es würde seine Chancen nochmal steigern, ja.
Ja, also wenn es dazu wirklich kommen sollte, dann verändern sich natürlich die Rennszenarien und auch durchaus die Favoritenrollen komplett, aber ja, ich würde mir jetzt sehr, sehr schwer tun, weil ich finde es eigentlich unmöglich, da ein Podium zu tippen, weil es einfach so viele Namen gibt, die da in Frage kommen.
Ja, Morgan Pearson haben wir schon erwähnt. Wir haben Vasco Vilaça aus Portugal und wir haben Christian Blumenfeld, der jetzt nicht mit Gustav Iden startet, sondern mit Wetle Thorn. Und wir haben natürlich die drei Deutschen und die haben alle gesagt, ja, ich möchte eine Medaille. Also Tim Hellwig, der hat sich ja so klammheimlich in die Weltspitze reinbuxiert und gebracht. Lasse Lührs haben wir jetzt gesehen, in Hamburg neben seiner Form, der kam direkt aus der Höhe, der ist eben darum nicht jetzt noch in der Höhe, sondern hat das ganze Thema abgeschlossen für sich. Der hat gezeigt, der war Fünfter letztes Jahr im WM-Finale, ja, und das ist auf jeden Fall was, mit dem man punkten kann. Wir werden sicher Jonas Schomburg lange, lange, lange mit an der Spitze sehen. Ob es am Ende im Laufen reicht, werden wir sehen, aber Jonas ist einfach einer, der kann vorne mitschwimmen und wird auf dem Rad sich in Position setzen. Es gibt keine deutsche Teamtaktik, ja, also jeder kämpft für sich. Mhm. Und wir haben drei Athleten, die alle in die Top Ten können, die vielleicht aufs Podium können, die aber genauso auch 20., 21., 22. werden können, je nach Rennverlauf. Also ich finde, dieses Rennen ist so enorm offen. Für mich gibt es eigentlich bei den Frauen eine klarere Favoritin mit Cassandre Beaugrand, die glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer zu schlagen sein wird. Ne?
Ja, also das hat man ja auch in Hamburg jetzt wieder gesehen. Da waren zwar nicht alle am Start, aber da hat sie so eine krass souveräne Vorstellungen abgeliefert. Der Heimvorteil kommt dann nochmal dazu. Also sie wird da mega gefeiert werden vor heimischem Publikum.
Ja.
Und ist sowieso schon schwer zu schlagen. Also die sehe ich auch schon klar in der Rolle der Favoritin.
Ja, also Cassandre Beaugrand für mich die ganz große Favoritin aus Frankreich, eben noch am Start Emma Lombardi und Leonie Perriot. Wenn wir da insgesamt nochmal durchschauen, Flora Duffy ist wieder am Start als Titelverteidigerin, sogar mit einer zweiten Dame, mit Erica Hawley von den Bermudas, diesmal als Unterstützung. Dann haben wir natürlich die Britinnen mit Beth Potter, auch die muss man erstmal, also ich glaube, man kann klar sagen, wir haben alle starken Läuferinnen am Start, mit Beth Potter, mit Georgia Taylor Brown, mit Flora Duffy, mit Cassandre Beaugrand und eben auch mit einer Laura Lindemann, mit einer Lisa Tertsch und auch einer Nina Eim. Ja, also wenn man Lisa Tertsch gesehen hat hier in Hamburg, was das für eine krasse Vorstellung war, eine Laura Lindemann nicht in Hamburg am Start, von daher ein bisschen mehr Wundertüte, aber wir wissen einfach, auch die muss man beim Laufen erstmal schlagen können. Und das wissen ja alle Nationen, dass man, wenn man mitkämpfen will, vor allen Dingen um Gold, dann muss man das vor dem Laufen in die Wege leiten. Ja, wir haben einfach diese starken Läuferinnen. Und gerade die Britinnen mit zwei starken Läuferinnen, die wissen, Cassandra Beaugrand, wenn die gemeinsam loslaufen, dann läuft die weg. Also muss man gucken, wie man die vorher stellt, ja, und wie man das Phänomen Cassandra Beaugrand in den Griff bekommt. Und das geht einfach nur über Zermürben in den beiden ersten Disziplinen. Und da spielt das Schwimmen schon eine deutlich größere Rolle als sonst. Wir haben über die Strömungsgeschwindigkeit der Seine gesprochen, die täglich abnimmt, aber die natürlich weiter strömt. Und das wird dazu führen, dass es automatisch zu Rissen im Feld führen wird. Und da kommt es auf sehr viel Geschick an, auf sehr viel Taktik, auch vielleicht auf den einen oder anderen Ellbogen. Ja, das werden wir sehen, wie sich das gestaltet dann. Ne? Und wir haben auch eine Taylor Knipp am Start, da haben wir eben schon drüber gesprochen, die natürlich auch eine Rolle spielen wird auf dem Rad, ja, die wird nur übers Radfahren sich in eine Position bringen können, und wenn es über solche Effekte dazu kommt, dass eben eine Cassandra Beaugrand vielleicht nicht ganz vorne mit dabei ist, ja, dann ist das Rennen auf einmal wieder offen, ne?
Ja.
Also, und zwar deutlich offener als auf einer Sprintdistanz in Hamburg, auf einer flachen Sprintdistanz in Hamburg mit überschaubaren Selektionsmöglichkeiten der Schwimmstrecke. Das wird in Paris ganz anders laufen.
Ja, über die Strecken haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die hast du gesehen schon beim Testevent. Wie würdest du es einschätzen vom technischen Anspruch?
Beim Schwimmen groß, ja, weil da haben wir verschiedene Phänomene. Wir haben die Strömung, ja, wir haben ein sehr, sehr breites Ponton, und die Strömung wird nicht so gleichförmig sein, wie wir sie aus einem Windkanal rund um den Radfahrer kennen. Ja, die wird ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, auch darauf, wie man eine Boje am besten anschwimmt und so. Dafür wird man sicher noch den Sonntag und Montag brauchen und das ausprobieren, austesten, ohne Garantie, dass es am Wettkampftag dann auch so ist. Also das Schwimmen wird schon mit vorentscheidend sein, mehr mit vorentscheidend, als es jetzt zum Schluss in Japan war. Vielleicht eher so wie an der Copacabana mit den Wellen. Es wird eine deutliche größere Spreizung beim Schwimmen geben, als wir das von den letzten Spielen kennen. Dann das Radfahren ist gut handelbar. Ja, wir kennen alle die Bilder der Champs-Élysées. Wir kennen die Kopfsteinpflasterabschnitte. Ich glaube, 26% der Strecke sind Kopfsteinpflaster, aber das haben wir eigentlich von allen Athleten gehört, dass es gut fahrbar ist, ja, zumindest wenn es trocken ist, ja. Es ist eine Strecke, bei der man immer mal wieder antreten muss, wo es aber auch lange Geraden gibt. Die Champs-Élysées rauf und dann um eine 180-Grad-Kurve und wieder runter. Also das ist schon was, wo man mit einer Einigkeit in einer Gruppe auch viel erreichen kann, ja. Sowohl im Thema Anschluss als auch im Thema Wegfahren. Ja, und die Laufstrecke flach, sehr, sehr viele Zuschauer, da gehen wir mal von aus. Aber sicher eine Strecke, wo man richtig, richtig schnell rennen kann und auch muss, wenn es am Ende um das Podium und die Medaillen geht.
Ja, Einigkeit wird es wahrscheinlich bei den Frauen darum geben, dass Cassandra Beaugrand bitte nicht in der ersten Gruppe vom Rad steigen sollte.
Ja.
Und dann bin ich gespannt, ob das gelingt und wie das gelingt und wem das gelingt.
Ja, ich meine, ich habe es vorhin erwähnt, Anja Dittmar, Joelle Franzmann bei den ersten Spielen, die war chancenlos auf eine Medaille von vornherein. Die hat es einfach mal gemacht auf dem Rad. Dirk Bockel in Peking, ja, vorneweg mit, ich weiß gar nicht, wer sein Begleiter war, ich glaube im Belgier irgendwie, die sind einfach mal ausgerissen, haben für TV-Präsenz gesorgt, aber auch für eine gewisse Renndynamik, weil irgendwann wird man natürlich auch in der Verfolgergruppe nervös und denkt sich, wie viel Vorsprung können wir denen überhaupt erlauben? Und ich glaube auch, dass wir sowas jetzt sehen werden. Also wenn eine Taylor Knipp gut schwimmt, kann ich mir vorstellen, dass die ein paar Haken schlagen wird und auch allen anderen auf dem Rad wegfahren wird. Allen anderen Fragezeichen, wenn da wer sich dranhängt, dann kann auch eine Taylor Knipp, wenn sie vielleicht auch nicht eine Medaillenfavoritin ist, aber dazu beitragen, wie die Medaillen vielleicht anders verteilt werden, als es in einem Rennen ohne Taylor Knipp wäre.
Ja, absolut.
Ja, nächste Woche wissen wir mehr. Nächste Woche um diese
Zeit.
Also
ich bin auf jeden Fall hyped, auch auf das Mixed Relay, wo ja, also da gibt es auf jeden Fall Medaillenchancen für das deutsche Team. Auch spannend, wer da dann dabei sein wird, wie da die Entscheidung getroffen wird.
Ja.
und wie es dann am Ende ausgeht.
Ja, ja. Ja.
Auch da, ich sage Deutschland, Frankreich und Großbritannien.
Ja, und die USA.
Auf dem Podium.
Also
irgendjemand muss Vierter werden.
Irgendwer, so wie beim Mixed Relay in Hamburg, hier in anderer Konstellation, aber am Ende könnte es sein, dass drei Medaillen unter vier Nationen ausgefochten werden.
Ja.
Ach, wird das schön. Johann, würde ich sagen, fahre ich mal los. Nein, wir haben vorher noch unsere Besprechung, wo wir ja noch die redaktionellen Abläufe der nächsten Tage besprechen und im finalen Festzuren und
genau, das machen wir jetzt. Es passiert natürlich noch ganz, ganz viel. Am Wochenende ist auch noch ein T100-Rennen in London. Also ja. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das gibt's natürlich alles auf trimark.de.
Genau, da gibt's eine ganze Menge. Ja, also nebenbei hat sich noch ein Lionel Sanders für die Ironman WM auf Hawaii qualifiziert. Ironman hat eine neue Policy herausgegeben, dass auch Age-Grupperinnen ihren Startplatz verschieben können, wenn sie schwanger werden oder wenn Angehörige von Schwangeren rund um den Geburtstermin sagen, ich möchte jetzt doch nicht starten, dann können sie ihr Rennen verschieben. Da gibt's viel Neues und ja, die Zeit steht ja nicht wegen Olympia still. Also wir werden natürlich auch groß über London berichten. Die Favoritenübersicht, der Streckencheck und Infos zur Live-Übertragung, das ist alles heute online gegangen. Ja, von daher schaut vorbei auf trimark.de, geht morgen an den Kiosk, dann könnt ihr ganz viel Motivation für euer eigenes Triathlon-Treiben euch zulegen und zwar mit unserem großen Special zur Challenge Rot, 132 Seiten mit ganz viel Geschichte, Anekdoten und so weiter und natürlich den aktuellen Analysen, warum ist Rot so schnell und wie sind die Rennen dieses Jahr gelaufen, das gibt es ab morgen am Kiosk und ja.
Ich würde es kaufen.
Ja, heute wahrscheinlich noch ein besonderer Leckerbissen auf unserem YouTube-Kanal und zwar die Insights. Kollegin Julia hat Björn Geßmann begleitet bei der Challenge Rot mit sehr viel gemischten Gefühlen natürlich durch das frühe Aus von Patrick Lange und den vierten Platz, den erfolgreichen vierten Platz von Jan Strattmann. Und Julia war die ganze Zeit beim Coach der beiden und bei Coach aller Power und Pacer am Start dabei und hat ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Also sehr viel Gänsehaut dabei. Ich durfte es schon sehen. Ankündigen kann ich auch noch am Freitag. Es lebt so langsam wieder auf unser zweites Podcast-Format Triathlon Talk am Freitag mit Anne Reischmann, die am Wochenende in London bei dem T100-Rennen startet und da ein paar Insights gibt. Also wir halten euch auf dem Laufenden, auf allen
Kanälen. Und am Donnerstag eine Rotanalyse auf dem Power & Pace Podcast-Kanal.
Jawohl.
Mit mir und Björn.
Sehr schön, sehr schön. Und ich lasse auch natürlich, wenn ich in Paris bin, meinen Instagram-Account wieder aufleben, der ein bisschen geruht hat. Aber ich denke, ich werde Dinge zu berichten haben, persönliche.
Das glaube ich auch.
Link in Bio, sagt man immer so schön, in den Shownotes.
Ja.
In den Shownotes auch nochmal unser Präsenter des heutigen Tages, Ikoi, mit dem Sommerschlussverkauf. Schaut da mal vorbei, ansonsten hören wir uns die Tage wieder und ich mache mich mal auf den Weg nach Frankreich.
Gute Fahrt, gute Reise und viel Spaß.
Danke, danke. Ciao, ciao. Au revoir. Tschüss.